Sendemast sitzen und um uns herum ist ein Zombie-Apokalypse. Weißt du, nur wir sind immer so, wir haben es euch gesagt, Leute, wir haben es euch gesagt. Ja, wir sagen echt so.
Das machen wir so 24 Stunden Podcast.
Weißt du, wie man das nennt? Radiosendung.
Oh, Motherfucker!
Irgendwann war's besser und dann kam schon heute Beauty und Mandy, retten wir den Tag. Sie sind genervt, witzig, sarkastisch und wütend. Alles, was du brauchst, denn echt mal. Irgendwann ist mal gut.
Wir haben schon wieder übelst viel gelabert. Ich hab noch übelst viel auf meiner Liste.
Nein,
weil ich hab mich
komm mal raus hier.
Wie immer.
Gut, 1, 2, 3, okay. Der Papst stirbt und kommt in den Himmel, an die Himmelstür, trifft so Petrus oder den Typ, der da abhängt und sagt so, hey, hier, ich bin der Papst, so, ich gehöre hier auf jeden Fall hin. Petrus so, Alter, ich habe noch nie von dir gehört, so, dein Name steht hier nicht auf der Liste. Sagt er so, hä, so, ich bin hier Vertreter Gottes auf Erden und so. Und er so, ja, warte, Moment, ich frag mal kurz den Chef. Geht Petrus rein und sagt so, hier, Gott, da ist so ein Typ, der sagt, der wäre dein Vertreter auf Erden, kannst du mal mit dem quatschen, der sagt, der will hier rein. Gott geht so vor, kommt so wieder und sagt so, nö, ich habe noch nie von ihm gehört, keine Ahnung. Jesus, kannst du mal mit dem quatschen? Jesus geht so vor, kommt so 10 Minuten später wieder mit einem riesen Lachanfall. Und Petrus und Gott sind so, hä, wieso lachst du so doll? Und Jesus so, hey, könnt ihr euch noch an das Fischerdorf erinnern, was ich vor 2000 Jahren gegründet habe? Das gibt's immer noch.
Okay, den habe ich nicht verstanden. Das Fischerdorf.
Okay, gut, also das ist einfach nur das Christentum.
Ach so.
Ja, das Christentum, die Religion von vor 2000 Jahren, ja, also jetzt ein bisschen länger als 2000 Jahren, dass das quasi nur so ein Witz war und dass es aber jetzt die Leute immer noch ernst nehmen, sogar so einen Vertreter
okay.
gibt wie den
also
Papst.
Also ja gut, also ja, das macht schon durchaus Sinn mit der Religion, aber ich habe das nicht mit dem Fischerdorf verstanden. Kam das aus einem Fischerdorf, ins Christentum?
Ja. Nee, keine Ahnung, es ist halt einfach nur irgendein Dorf, keine Ahnung. Ja, okay. Ja, also für alle, die sich jetzt wundern, das war jetzt gerade unsere spontane Idee. Ey, wir fangen jetzt nicht mehr an mit Anrufen, sondern wir erzählen jetzt so einen Witz am Anfang. Ich dachte, ich fange an, aber okay, es hat nicht so gut funktioniert, alles klar.
Das lag nur an meinem Intellekt. So, das lag nicht an dir,
genau.
Wenn dir nicht
okay.
an der Qualität dieses Witz ist.
Okay, ihr könnt ja, Leute, wenn ihr Social Media irgendwie habt oder so, könnt ihr mir Bescheid sagen, ob ihr den Witz verstanden habt so oder ob ihr den lustig fandet. Also vielleicht habe ich auch nicht gut erzählt. Egal.
Nee, du warst schon drin in der Story. Ich habe es auch gefühlt. Ich habe also visualisiert habe ich das alles. Wir sind in der Himmelspforte und so. Das war alles in meinem Kopf drin. Das war schon als Bild da. So.
Okay.
Ja,
aber nur das Ende war so.
Das war verwirrend. Vielleicht sollte...
Na gut.
Okay.
Aber... Ja, soll halt ja irgendwie ein bisschen herabwürdigend sein, wenn du einfach nur sagst, könnt ihr euch noch an diese Religion erinnern, die ich gegründet habe? Klingt halt voll langweilig.
Das stimmt. Okay.
Naja, gut.
Hallo an alle da im Jahr 2020. Wir haben es geschafft.
Hey,
das ist super verwirrend, wenn man jetzt so Datum schreibt, also wenn ich in der Schule irgendwie Datum hinschreibe, weil jetzt denke ich immer, ich habe die Hälfte vergessen. Weil vorher war es ja... Ja,
ich habe mich verschrieben.
2019, da hat man ja geschrieben, keine Ahnung, 5.10.19 und jetzt schreibt man halt 5.1.20 und dann ist das so, als wenn man so die Hälfte vergessen hätte davon.
Stimmt.
Ja, ne?
Ja,
da weiß ja gar nicht mehr, welcher, also wer das welchen Jahrtausend, das jemand hier geschrieben hat.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, überleg mal, dass gerade irgendwie eine Zahl wie dieses Jahr ist ja auch super selten, ne? Du hast so eine volle Zahl, 2020. Ich meine, das letzte Mal, als das so gab, war dann 10.10.
Das stimmt.
Das ist schon voll lange her.
Und genau, vor 10.10 gab es nichts, weil dann hätte es so, also gab es nur Schnapszahlen.
Eben.
00, 55, 44. 11.
Genau. So, aber so mit vollen Zahlen, das gab es jetzt quasi nur einmal vorher.
Das stimmt, Wahnsinn. Das
außer
ist
null.
Jetzt ganz anders, dass ich in diesem Zeitalter lebe, wo das passiert. Mhm. Wow, Zeiten des 20er, 20. Da heiraten bestimmt ganz viele dieses Jahr. Und ich finde es auch ein gutes Scheidungsdatum. So.
Jedes Jahr ist ein gutes Scheidungsjahr.
Oh, irgendwas ein bisschen was im Hals. Singstimme wieder zurückkriegen. Ja, ich sitze hier, draußen scheint die Sonne. Wie sieht es in Berlin aus?
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen Sonne. Ich sitze ja immer hier so zu meinem Innenhof, da sehe ich nicht so viel Sonne, aber warte. Doch, ich glaube, da ist Sonne hinter den Häusern, die ich nicht sehen kann.
Okay, super. Du, also wenn ich vermute, dass die Sonne mal existiert. Nee, bei mir ist ja echt schön. Blauer Himmel, wunderbar. Und sitze aber mit dem Rücken. Ich muss mich umdrehen zum Fenster. Ich habe mir jetzt Narzissen gekauft. Die Narzissen.
Narzissen? So, wie, weil jetzt schon
ja,
Frühling
ich
bestimme, ist,
dass oder jetzt was? Schon Frühling ist bei mir in der Wohnung. Und die gab es für Rewe für 1,49 im Angebot. Und dann, die sehen schön aus, die blühen auch schön. Ich poste da mal was bei Instagram. Die, ja, bringen den Frühling hier rein. Und das, es war ja auch kein richtiger Winter. Fällt mir auch gerade auf, so.
Ja, weißt du, ich dachte gerade so, hey, Cutie bei sich zu Hause feiert so den Klimawandel. Das ist so, yay, ich habe jetzt einfach Narzissen gekauft, ich habe mich gerade so gefühlt.
Ja, ja, hallo, hallo, also ich streiche aber immer Winter raus und Winter und Herbst. Nee, Herbst auch, ja, es gibt nur noch Sommer.
Ja, Sommer, weniger Sommer.
Das ganze Jahr über. Ja, und ich habe letztens bei Rewe auch noch was Tolles gekauft. Ich werde nicht bezahlt dafür, dass ich das hier sage. Das ist bei Rewe, da man das kaufen kann. Hallo. Genau. Das ist der als zweiwöchentliche Prospekt von Rewe. Meine Mutter hat früher unwahrscheinlich viele Prospekte immer durchwühlt. Und als Kind habe ich dann immer die Prospekte ausgeschnitten. Also quasi die Bilder davon so als Beschäftigung. Ich habe damit nichts gemacht. Ich habe auch keine Collagen aus Milchangeboten gebastelt oder so. Ich weiß
wieso
nicht.
Wir hatten
keinen Kleber.
Nee, der war nicht im Angebot war.
Und da habe ich mich sehr viel mit Prospekten beschäftigt. Meine Mutter hat auch immer die Angewohnheit, wie gesagt, dass sie das dann rausgerissen hat, aber da wusste sie oft nicht mehr, in welchem Supermarkt das Angebot war. Ne? Na gut, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Ich wollte aber sagen, dass ich im Rewe, als ich stalke, also ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber wenn ich so in der Kasse bin und bezahle, stalke ich immer, was die Leute nach mir einkaufen. Ne? Oder vor mir, so aus Langeweile, weil ich manchmal auch denke, vielleicht habe ich Produkte übersehen, die mir gefallen könnten, oder ich manchmal so denke, krass, was kochen die jetzt oder was ist das für ein Typ so?
So dolle nicht. Wirklich? So dolle nicht.
Nee, und wenn dann Leute zum egal. Beispiel so teilweise nur Bio-Produkte kaufen, ne? Da bin ich, ja genau, da bin ich immer so, aha, Bio-Joghurt finden wir gut, aber die Bio-Butter wollen wir dann nicht mehr kaufen.
Ja, das bin so ich, weißt du. Ich kaufe einfach nur so, oh, Bio-Mangolassi.
Ja, genau. Und auf jeden Fall hat aber letztens hinter mir eine, der hat 2 Mango-Joghurts Bio-Produkte gekauft und hat dann Nuggets auf dem Laufband. Das ist das Laufband der Lebensmittel, das Fließband. Hat dann so Nuggets liegen gehabt und habe ich mich gefragt, Mensch, jetzt kauft ihr hier diesen Bio-Mango-Joghurt. Wie kann man denn dann verantworten, dass man die Huhnindustrie unterstützt, die Fleischindustrie?
Ja, weißt du, das ist gar kein Problem für Menschen, weißt ja, du, voller stimmt. Widersprüche.
Ich habe da noch ein bisschen näher hingeguckt, so, weil ich mich so drüber gebeugt habe, wie ein Einkauf.
Ja, genau.
Und habe gesehen, dass das tatsächlich vegetarische Nuggets aus Reis sind.
Mhm. Aus Reis.
Rate mal, wer die sich dann auch gekauft hat.
Na. Okay, du guckst über den anderen, damit du denkst,
ja,
oh cool, das
ist
kann ich auch noch kaufen.
Inspiration, das ist quasi wie ein lebendiges Pinterest. So, quasi.
Ja, quasi, nur
genau,
nicht so hübsch.
Wie es reale Leben halt oft ist, ne? Nicht so hübsch. Und die habe ich gekauft und ich fand die sehr gut. Also muss ich wirklich sagen, es sieht erschreckend echt aus, auch erschreckend echte Maserung, obwohl das nur aus Reis besteht. Und die habe ich noch zusammen mit meiner japanischen Mayonnaise gegessen, wo ich jetzt schon traurig bin, dass ich diese Mayonnaise nicht mehr bald verfügen kann. Das war echt lecker. Also alle Leute, die Chicken McNuggets, heißt es echt Chicken Nuggets? Ja, es heißt Chicken Nuggets, heißt nicht Chicken.
Chicken Nuggets. Ja. Bei Mac ist
Gott,
nur McDonald's.
So, genau wie man Schokoladenaufstrich immer als Nutella bezeichnet.
Richtig, genau. Aber cool, die habe ich noch nicht gesehen. Die werde ich auch mal probieren. Ich gehe ja auch immer bei Rewe einkaufen hier, not sponsored.
Die sind in einer
da guck ich mal.
Tiefkühlfach.
Aber wo stehen die?
Orangene Verpackung.
Tiefkühlfach, okay.
Orange-weiß verpackt.
Okay,
so.
Gut.
Ja, genau, Nuggets. Und also ich habe auch wieder fleißig meine Liste geschrieben fürs neue Jahr für diesen Podcast. Und ich wollte dir, also falls wir beide mal kriminell werden sollten, ne? So, also falls das hier nichts wird mit dem Podcast und wir kein Geld damit verdienen auf lange Sicht und das doch nichts mit deinem Musikerinnen-Fame wird und nichts mit meiner Karriere als Richterin oder bla bla bla, schlagen wir die andere Seite ein und wir werden kriminell und wir kommen in jedes Haus, wenn wir einfach nur sagen, hier Telekom-Technik. Ja.
Telekom-Technik. Meinst du, Leute lassen uns rein, weil Leute es so krass erwarten, dass die Telekom-Technik hier auch mal ankommt? Und die kommen nie.
Ich kann ja sagen, dass ich letzte Woche Leute reingelassen habe, die das zu mir gesagt haben.
Ah, okay. Und die haben versucht, sich auszurauben?
Nein, ich glaube einfach, ich wohne ganz weit oben. Dass die haben ja die niedrigeren Schichten unten ausgeraubt. Aber ich dachte, also ich hab, war wirklich so, ja, hat ihr jetzt Telekom-Technik fürs Haus? Können Sie uns mal aufmachen? Ich so, klar. Und dann habe ich auch geblickt, dann war ich so, Moment mal, solltest du nicht noch irgendwas fragen oder so? Ich meine, was fragst du dann? Das ist ja nicht gerade, wie wenn die Polizei da steht. Sagst du dann, sagen Sie bitte den geheimen Code Ihres Telekom-Dienstausweises.
Keine Ahnung, kannst du fragen, wieso, was wollen Sie denn eigentlich? Also ich glaube, das wird, ich meine, ich habe so eine Situation auch andauernd mit irgendjemand hier, Hausmeister, irgendwas, bla bla bla, aber dann steht das ja auch meistens dran unten, ne, so von wegen, es kommt heute jemand und so, und dann soll man die Tür öffnen, aber wenn das da nicht steht, ich glaube, dann kann man einfach mal fragen so, aha, und warum sind Sie hier heute hier, so, haben Sie was zu tun? Einfach mal so ganz blöd, weil ich glaube, wenn du dir einfach nur denkst, als Verbrecher, okay, wir sagen das einfach und dann kommen wir rein und dann fragt aber jemand, ich weiß nicht, ob du dann so vorbereitet bist.
Ja, das stimmt, aber ich meine, wenn ich Leute ausrauben wollte oder irgendwie in dieses Haus reinkommen wollte, weil ich es verwanzen will, keine Ahnung, würde ich mir vorher schon eine plausible Geschichte einfallen lassen. Ich meine, also wir beide jetzt als Telekom-Technikerin ankommen würden, wüsste ich nicht, ob ich uns das unbedingt glauben würde.
Ja, vor allen Dingen, wie oft hast du Frauen, also Technikerinnen, Telekom-Technikerinnen gesehen? Noch nicht so oft. Und das ist schon echt eine schlechte Tarnung.
Aber wir können so, damit dann argumentieren, dass wir für Gleichberechtigung sind, für Diversität.
Wir sind die Quotenfrauen bei der
Telekom. Da haben sie sich gedacht, na, welche Quoten können wir am meisten treffen? Ja, nehmen wir die Kleine hier auch noch und so. Ja, genau.
Und die große, ja, Schwarze, perfekt.
Leute, die lassen uns jetzt ewig in Ruhe. Ich finde das, auf jeden Fall. Habe ich mich aber wirklich gefragt, wie man das dann quasi, naja, abprüft. Ich meine, wenn die Zeugen Jehovas da sind, muss ich sagen, ist mein Finger nicht so schnell auf dem Knopf wie bei der Telekom-Ausrede. Oder so Zeitung funktioniert auch an. Immer gut wahrscheinlich. Hallo, ist keine Gratis-Zeitung.
Ja.
Ihrer Wahl.
Genau. Gratis-Zeitung ihrer Wahl.
So, ich habe letztens auch auch noch Jobangebot gesehen, wo ich wirklich dachte, krass, so weit ist es jetzt schon gekommen. Und zwar hat, es wurde auf Facebook, glaube ich, war das dafür geworben, dass ich mich bei mytattoo.com bewerben soll. Und zwar, das ist eine Vermittlungsplattform, die Kunden und Tattoo-Studios einfach bequem zusammenbringen. Quasi sowas wie so eine Handwerker-Sache, ne? Also wie hieß dieses Handwerkerportal? Na, wie hieß denn das, Wendy?
Ich habe keine Ahnung. Ich dachte eher an Parship.
Ja, Parship. Aber es gibt so ein Handwerkerportal, da kann man quasi sagen, hallo, meine Küche muss gestrichen werden, ich gebe euch 500 Euro dafür. Und dann sagt ein anderer Handwerker, hallo, ich mache dir das für 350. Genau, und bewirbt sich dann darauf. Und das ist so ein bisschen ja auch so ähnlich, also wie ich das gelesen habe, schreibt man dann quasi seinen Tattoo-Wunsch aus. Ne? Ich meine, ich kann ja mal parallel auf die Website gehen. So,
ich will so Infinity-Zeichen.
Dann sagen die Leute, dann sagt halt quasi irgendeiner, kann ich übelst gut machen, weil ich mache nichts anderes. Und dann kannst du sagen, klar, finde ich gut. So, und eigentlich ist das so ein bisschen paradox, weil das ja auch immer ganz cool war, dass man so Tattoo-Studios oder Artists über ein paar Umwege oder Empfehlungen oder Bekannte oder wenn man einfach am Tattoo-Studio vorbeigelaufen ist, gefunden hat. Und ich bin gerade auf der Website und da ist wirklich, ist halt wirklich wie Airbnb sieht das aus. Also My Tattoo, damit das Logo ganz clever mit einem Herz und einem Anker. Dann kann man sein Tattoo ausschreiben. Was muss ich da machen? Also, man muss die Körperform auswählen. Alter, also wir haben beide nicht so eine Körperform wie da ist.
Körperform?
Naja, auf jeden Fall, ich habe, glaube ich, eine weibliche Körperform. So, dein Hautton. Das ist echt krass. Ich habe einen hellen Hautton, ich habe einen dunklen Hautton, ich habe einen südländischen Hautton, ich habe einen asiatischen Hautton.
Was ist ein asiatischer Hautton?
Ohne Mist, das ist wirklich, ohne Mist. Ja.
Was, wirklich? So, oh mein Gott.
Wie würde ich das beschreiben? So ein Cremegelb.
Ich klicke das jetzt mal an. Mein Gott.
So, und dann habe ich verschiedene Körperteile hier. Also du musst jetzt vorstellen, als wäre die Figur einer Frau, so einer Skizze, wie beim Fleischer unterteilt, ne? So, in so verschiedene Bodyparts. So, und jetzt könnte ich sagen, ja, ich würde mir gerne meinen vorderen Oberschenkel tätowieren lassen. Na, ich gehe mal weiter. Wie groß soll dein Tattoo werden? Boah, schon eine XL hier, ne? So. Weiter. Okay, jetzt können wir aussuchen, ob wir Watercolor wollen, Oldschool, Black and Gray, Blackwork, Chicano, Dotwork. Gibt's noch mehr? Was ist denn das hier hinten? Das arbeitet, das funktioniert ja gar nicht richtig hier. Was soll ich mal anklicken? Ich.
Watercolor, das ist richtig schön.
Okay, weiter. Ah, und jetzt kann man quasi Bilder hinzufügen und Titel der Ausschreibung und deine Beschreibung. Oh, das mache ich jetzt nicht. Und dann anscheinend wird das dann gepostet. Und hier kann man auch Tattoo-Studios finden. Also ich finde es super weird, ein Tattoo auszuschreiben. Also wirklich, ich finde das wo? In Dresden. Gucken wir mal, ob da schon überhaupt Leute dabei sind. Weil diese Leute suchen nämlich andere Menschen, die quasi Leute angewinnen für diese Website. Das wäre absolut mein Hassjob. Mhm. Wenn ich irgendwo rumfahren müsste und irgendwelche Leute dafür begeistern müsste, dass die sich da registrieren.
Ja, also genau, Tattoo-Artist meinst du jetzt?
Das wäre quasi so ein Job, da würde ich dann hinfahren und sagen, hallo, wenn die Tattoo-Studio XYZ, das ist übrigens gut, bei mytattoo.com, bewirb dich da mal und trag dich da mal ein. Also hier in Dresden sind ganze zwei Tattoo-Studios registriert, unter anderem Fräulein Mink, was? Auf dem Wiener Platz?
Wo ist das?
Das hat die Postleit...
Ja. Auf dem Wiener Platz? Das ist doch Bahnhof, ne?
Das ist außerhalb von 01099, kenne ich nicht, 010. die macht Blackwork, Fineline, Lettering und Mandala. Oh, das ist, wenn du das in der Beschreibung Mandala hast... So. Hallo.
Oh Gott. Aber du kannst auch einen gelben Hautton haben.
wenn du so in deiner Beschreibung hast, hallo, ich mache Strichmännchen, Punkte, schiefe Linien.
Noch ein paar andere so Cultural Appropriation Sachen.
Und du könntest auch zu Erika und Kurt gehen, die tatsächlich den Namen Erika und Kurt Handelsgüter und Tätowierungen haben. Und meiner Meinung nach ist Tätowierungen auch falsch geschrieben. Das ist doch mit zwei T ist Tätowierung. Die haben es mit einem T geschrieben. Auch Erika.
Oh nein.
Oh, Erika und Kurt, die haben auch so ein ganz oldschooles Logo mit so ihren Schriften und so verschnörkelt. Dann ist so ein kleiner Totenkopf in der Mitte. Naja, gut, Leute. Also wenn ihr vielleicht wirklich gar keine Idee habt, als letzter Ausweg und Lösung, mytattoo.com.
Falls ihr irgendjemanden richtig dolle hasst und wollt so ein richtig mieses Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk verschenken, dann ein Gutschein für Tattoo.
Also als ob das auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, das nimmt den Ganzen auch die persönliche Ebene. Es ist doch voll was vollkommen anderes, wenn ich bei Airbnb kurz gucke, ob ich da eine Unterkunft finde oder mir einen Bus buche, als ob ich da ausschreibe und sage, hey, kann man hier meinen Rücken machen und ich nehme das Angebot, was am wenigsten ist. So, als es irgendwie, weiß nicht, ersetzt das kein Tattoo-Termin für mich oder Vorsprechen, so.
Nee. Ach, überhaupt nicht, vor allem, du weißt ja gar nicht, irgendjemand sagt, ich kann das. Du kennst die nicht mehr, du hast noch nie irgendwie ihre Arbeiten gesehen oder irgendwas. Das kann, also, hä, warum sollte ich dir das zutrauen? Dann, also, weißt du, das ist so, wenn ich jetzt höre irgendwie Erika
Kurt,
und...
Kurt.
Kurt, so, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich will kein Tattoo von denen haben. Das kann ich jetzt schon sagen, dass ich das nicht will. So.
Außer ein bisschen traurig, das Handelsgüter und Tätowierungen. Hast du dich in letzter Zeit durch Netflix durchgeklickt und Dinge angeguckt?
Ist das eine ernst gemeinte Frage?
Ja,
jeden
okay,
Tag?
Aber neuen Dingen, die ich noch nicht weiß und unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht wissen. Gibt's neuen heißen Empfehlungsshit aus Netflix, aus Wendys Netflix-Welt, so rum?
Ja, also, na gut, jetzt gerade gucke ich die neue Staffel von Big Bang Theory. Okay, das mögen nicht alle unbedingt, aber ich find's witzig. Das gucke ich gerade. Dann gab's neue, also die sind nicht neu, sondern alt, aber zwei neue Staffeln Yu-Gi-Oh! Das habe ich,
hast
also gucke ich auch gerade.
Hast du alle Staffeln von Yu-Gi-Oh! Geguckt?
Na, es gab ja bisher nur zwei.
Zwei Yu-Gi-Oh! Staffeln.
Ja, also da gab es bisher und jetzt gibt es halt zwei neue.
Ach so, aber Netflix. Generell gibt es mehr.
Ich weiß gar nicht, generell gibt es, also ich weiß gar nicht, wie viel es generell gibt. Ich denke schon, dass ich die damals, also als es im Fernsehen lief, ich denke schon, dass ich das so bis zum Ende geguckt habe, weil es da ein Ende gab. Also, keine Ahnung. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Sachen, die ich jetzt gucke, ob ich die schon mal gesehen habe vor
sehr vielen Jahren. Ich wusste gar nicht, dass du Yu-Gi-Oh! Fan bist. Wenn ich das gewusst hätte, Wendy, ich hätte dir ganz, meine Geschenke würden ganz anders aussehen.
Ich liebe Yu-Gi-Oh! So, man, weißt du, so hier Karten und Blas, weißt du, so ein bisschen irgendwie wie Dungeons and Dragons, bloß halt anders. So, aber das hat schon irgendwie was. Hä, ich hab so, ja, ich weiß, manche Leute denken, ich bin nicht so nerdig, aber tatsächlich habe ich ziemlich viele relativ nerdige Dinge, die ich mag. Dazu gehört Yu-Gi-Oh! Und sowieso Mangas und Animes und all das war halt voll mein Ding irgendwie, als ich Teenager war. So, das waren die Leute, mit denen ich abgehangen habe in der Schule. Die einzigen, die ich nicht scheiße fand, waren die anderen irgendwie, mit denen wir hier so, also mit denen wir Mangas gelesen haben. Und eine, meine beste Freundin irgendwie zu der Zeit, die stand total auf dieses Genre, so, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber so, wo es im Prinzip so gay, also Gay-Manga
quasi,
zwei Typen hast. Und so, das hat die geliebt, so, das hat die immer gelesen, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Das ist auch bei South Park ein Thema. Der eine Vater zeichnet das, weil er quasi Craig und der der immer so kaputt ist, weil er so viel Kaffee trinkt. Verdammt.
Ich bin richtig schlecht mit Namen.
So, auf jeden Fall ist ja Craig, der so immer so ist, fick dich ins Knie. Und auf jeden Fall. Und die beiden wurden quasi so als zusammen erachtet. Und dann sind die auch zusammengekommen als Paar tatsächlich. Und der Vater von dem einen hat auch immer genau diese Bilder, Kenius oder Kena oder so heißt das, irgendwie gezeichnet. Und ich musste sie im Spiel bei der PlayStation immer suchen, weil die überall in South Park verteilt sind, diese Fotos. Deswegen weiß ich ganz genau, was du meinst für Comics, ja, oder für Mangas.
Ja. Deswegen, ja, es war schon echt so sehr nerdige Zeit. Und ja, ich mag Yu-Gi-Oh! Sogar sehr.
Gut, dann, ich merke mir das. Wendy liebt Yu-Gi-Oh!
Ja, und ansonsten, was war noch irgendwie so Neues? Na, eigentlich habe ich das eigentlich die ganze Zeit nur geguckt. Und was hast du so
Modern
geguckt?
Modern Family.
Aha. Ist das cool?
Wirklich, ich gib den ganzen mal eine Chance. Ich habe ja ganz lange mich davor verwehrt, so, ne? Wenn das so bei Comedy Central kam, weil ich gucke ja tatsächlich auch reales Fernsehen so, dann habe ich das manchmal gelassen und dachte so, ja, ist ganz witzig. Und irgendwann letztens dachte ich so, schon ziemlich witzig. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht solltest du jetzt mal doch mal gucken, weil ganz viele Freunde haben auch immer gesagt, oh, das ist so gut, so gut. Und ich bin ja mal bei so Comedy-Scheiße immer super skeptisch, ne? Und gerade wenn das in so eine Richtung geht, aber das ist ja ein bisschen wie so eine Mockumentary aufgezogen, also eine Art wie gefakte Dokumentation, ne? Wo die dann auch mal da sitzen und vor der Kamera was erzählen müssen und sowas. Das ist ziemlich cool und es ist wirklich richtig witzig. Ich muss unwahrscheinlich oft lachen. Es geht immer nur so 20 Minuten und es gibt halt aber echt viele Staffeln. Also jetzt ist die 10. gerade rausgekommen und ich bin bei der 3. glaube ich. Aber ich bin ganz, ganz großer Fan geworden von Modern Family. Ich hätte das wirklich selber nicht gedacht.
Okay, also ja, ich würde dem vielleicht mal eine Chance geben, irgendwann mal, wenn ich nichts anderes zu gucken habe. Aber ich weiß nicht, gab ja auch so andere Sachen, wo ich immer dachte, oh, das ist bestimmt super öde. Und dann habe ich es geguckt und fand es arschwitzig. Also
ja,
ist manchmal so,
irgendwie.
Oder?
Und gerade bei diesem ganzen übelsten Serienangebot, was Netflix ja auch bietet, was einem teilweise manchmal irre macht, weil man so denkt, nee. Ich habe zum Beispiel die 2. Staffel von Happy angefangen, von diesem Typ, der quasi mit dem imaginären Freund...
Ja, wurde mir
also
auch schon ganz
Staffel
oft empfohlen.
Die richtig gut, die gefällt mir sehr gut. Übertriebene Gewaltexzesse, ganz grober, schlechter, also so schlachtmäßiger Humor. Also schlechtermäßig Humor. Nicht schlecht, sondern so schlechter Style.
Okay.
Hey, also was ist deine Humorrichtung? Schlechter. Okay, Schlachter, Schlechter. Also die Mehrzahl von Schlachter ist ja Schlechter. Der ist schlecht. Na egal. Ich bin manchmal, also die deutsche Grammatik und ich, wir sind manchmal sehr große Freunde und manchmal auch gar nicht. Und die 2. Staffel ist aber echt enttäuschend. Also wirklich, da komme ich nicht rein. Oh, und ich habe jetzt aber angefangen zu gucken, als will ich die auch zu Ende gucken, aber das hat mich nicht so gekriegt irgendwie. Und dann habe ich jetzt Explained, hatte ich ja fertig geguckt.
Oh, ja, stimmt. Explained, da gab es ja jetzt diese neue Sache, ja, mit der genau, Sexualität oder wie das hieß.
Genau, also, das habe ich auch geguckt. Auch noch gucken, aber ich war so, ich habe die anderen allgemein zu Ende geguckt und dann habe ich gesehen, da eben, dass Sexualität noch rausgekommen ist, aber vorher gab es sogar nur eine Explained-Folge übers Gehirn.
Genau, das waren meine, Lieblingsstaffel oder wie man auch mal das nennen kann, übers Gehirn mit das Gedächtnis und
okay,
so.
Okay, weil das, ich habe so viel Explained geguckt, dass ich halt dann irgendwann keine Bock mehr hatte, Explained weiter zu gucken. Also weißt du, manchmal ich war so, oh, ich kann Explained von meiner Watchlist streichen, weil ich habe alles gesehen. Da war ich so,
ja, ich genau, weiß, dass die Quicken funktioniert.
Ich habe alles, ich kann mein Leben kann aufhören. Und dann war ich so, ich streiche das jetzt auf jeden Fall durch. Und dann dachte ich so, fuck, es gibt ja noch zwei andere. So
ist ja. Also ich fand die Gehirnstaffel fand ich richtig gut. Die Sexualitätsstaffel fand ich so ein bisschen, also die finde ich, muss man jetzt nicht unbedingt gucken. Also da geht es ja auch so Schwangerschaftsverhütung und so und bla und Kinder kriegen und es ist halt alles so ein bisschen so Dinge, die mich jetzt nicht so richtig hart interessieren. Von daher, die kannst du skippen, aber die Gehirn würde ich mir auf jeden Fall anhören.
Okay, das ist nochmal auf meine Liste. Gut, war fuck, bin ich noch nicht fertig. Ich habe aber auch noch zwei Filme angeguckt, die ich mir ausgeliehen habe, aus so etwas, was sich Videothek nennt. Hallo Millennials. Da ist man früher reingegangen. Und, oh Gott, nein, ich darf nicht in diese Boomer-Generation verfallen, die dann solche furchtbaren Witze machen, weil eine andere Generation das nicht mehr kennt. Obwohl das total natürlich ist und klar ist, dass eine andere Generation irgendwann, ich meine, wir laufen auch nicht mehr mit Walkmans rum, was schade ist, aber es ist auch halt, was, aber...
Ja, voll schade. Ich hab noch zwei Walkmans zu Hause und ich benutze die auch.
Aber nichts mehr, wo ich die abspielen kann, es funktioniert, glaube ich. Aber ja, du weißt schon, was ich meine, sage, ne? Auf jeden Fall, das ohne, ich sag, ohne zynischen Unterton, das ist eine Videothek, wo man Filme ausleihen kann. Und, also Phase 4 heißt sie. Und da habe ich Anna angeguckt. Und Anna war ein unwahrscheinlich schlechter Actionfilm. Der ist ganz neu und es geht wieder um dieses klassische Prinzip. Eine Spionin, die russisch ist, läuft dann rüber.
Die russische
Spionin und ganz klassisch Modelmaße, aber super viel Kraft und blaue Augen und läuft dann über zum Geheimdienst, das amerikanische Geheimdienst, der CIA und
hat sie hohe Schuhe an?
Teilweise die ganze Zeit, natürlich auch super enge Sachen, weil damit kann man sehr gut kämpfen. Und der ist so absurd und das Absurdeste bei diesem Film war tatsächlich die Rückblicke. Ich habe noch niemals einen Film erlebt, der so durcheinander Rückblicke und Vorblicke gemacht hat, permanent. Es war immer so fünf Jahre zuvor, drei Monate zuvor, 85, dann wieder dann darüber, dann zwei Monate später.
Oh, sowas hasse ich.
Ich denke so, man kann schon Zeitlinien machen, aber dann müssen die ganz klar und eindeutig seinen Sinn ergeben. Ansonsten hat das nichts in einem Film zu suchen, weil dann sollte ich ihn chronologisch aufbauen. Und das ist so was, ein ganz einfacher Mechanismus, wo sich dann quasi die Filmindustrie bedient, weil ich dann gleichzeitig quasi die Spannung ganz einfach aufbauen kann, ne? Weil ich den Zuschauer ja in eine Situation X reinsetze, wo er nicht weiß, wie es zu dieser Situation X kam, ne? So ein ganz einfacher Kniff. Das war ganz furchtbar. Und dann hat die natürlich mit den russischen Spionen was gehabt und mit den amerikanischen Spionen, of course, weil alle wollen eine Doppelagentin bumsen. Das ist quasi so drin, so in Spionage gehen. Und dann hat der amerikanische Spion gesagt, die soll so einen obersten Typ vom russischen Geheimdienst abknallen und der holt die dann raus, ne, aus diesem obersten Geheimdienstbüro. Und sein Rausholen bestand darin, dass er, ungelogen, das ist real, also eine echte Szene aus diesem Film, dass er mit seinem Chauffeur vor dem Gebäude gewartet hat und mit einer Wache diskutiert hat, ob die hier parken dürfen oder nicht.
Das klingt wie der deutscheste Film, den ich mir vorstellen kann.
Und wenn sie da drinnen um ihr Leben kämpft und alles, ist ja so... Nee, wir haben ja diplomatische Pass, wir dürfen parken. Nein, sie dürfen hier nicht parken. Fahren Sie 20 Meter zurück. Nein, wir wollen hier parken. Wo ich so denke, fahr einfach 20 Meter zurück, du Depp. Ja? Und er hätte vorher noch gesagt, ich hole dich auf jeden Fall da raus.
Ja, super. Dann so, sorry, Babe, so, ich konnte nicht, ich musste darüber diskutieren, ob ich hier parken darf oder nicht.
Das ist so krass. Und er fand es halt, der ist dann weggefahren.
Oh, toll, klasse, super. Weißt du, ich hab's ja versucht.
Ich hab alles,
aber
tja, alles. Nö.
Es gab die Option, 20 Meter von hier zu parken oder einfach wegzufahren. So.
Also du ahnst schon, was für eine Richtung der Film
oh
ging.
Oh Gott.
Und dann habe ich Brightburn noch angeguckt. Vielleicht hast du den in der Vorschau gesehen. Das ist das, wo der der Junge so Superheldenkräfte entwickelt, aber die sind ganz böse und dunkel. Ja.
Brightburn.
Bright und Burn.
Nee, noch nie gehört.
Kam auch ganz auf eine Kinowerbung. Der war tatsächlich sehr überraschend gut. Und ich habe bei einer Szene auch fast brechen müssen. Und das ist ja bei mir ein Qualitätsmerkmal von dem Film. So. weil der Kiefer von dem Typ vollkommen weggeknackst ist, also richtig schlimm und quasi die untere Gesichtshälfte komplett locker war und dann überall dieses Blut so raussabbelt und er noch versucht, diesen Kiefer zu richten, was halt sinnlos war, ne? Weil der war hin und das hat die ganze Zeit diese ekligen Knackgeräusche auch gemacht. Und da musst du wirklich sagen, das hat mich echt gekriegt. Also was mit so Geräuschen und dann diese Vorstellung, dass dein Kiefer halt komplett rausgebrochen ist. Ich meine, also so richtig schlimm, ne? So ganz offene Wunde quasi, wo ich so dachte, holy crap, da hätte ich dann gerne von unserem hot, sexy Internet-YouTube-Doktor gewusst, ob das möglich wäre.
Ja, wirklich. So, vielleicht kannst du ihm das Video mal schicken und dann so, hier kannst du mal was dazu sagen. Ich denke, er würde sagen, ja. Ich denke, dass die meisten Sachen so nicht möglich wären oder meistens so immer so, ja, okay, du würdest ungefähr 10 Sekunden überleben, dann würdest du einfach vor Schock sterben.
Ja, oder irgendwie sowas. Ich kann das so ankündigen, wenn ich ihm das schicke, sodass wir ein sehr berühmter deutscher Podcast sind. Und er mir einfach seine Antwort so als Sprachnachricht schicken kann. Hier ist meine Handynummer, mein Insta-Profil, mein Facebook-Profil, meine E-Mail-Adresse.
Meine Steuernummer.
Meine Rentenversicherungsnummer. Rentenversicherungsnummer, was haben wir noch alles für Nummer? Meine Hausnummer. das war wirklich witzig.
Kann man mal machen.
Und dann hat mir noch eine Freundin erzählt von einer Serie, die auf RTL 2 läuft. Und zwar heißt sie Sekretärinnen. Überleben von 9 bis 5.
Sekretärinnen? Was? Ich hab das nicht verstanden.
Sekretärinnen wäre ein übelst guter Titel für ein Porno, wären die. Richtig gut.
Ja, deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt. Wie heißt das?
Sekretärinnen so, überleben von 9 bis 5. Kommt.
Mein Gott, das klingt, oh Gott, so langweilig und bescheuert.
Das kommt jeden Donnerstag von 21.45 an auf RTL. Und ich habe mir den.
Bis 21.55
Und ich habe mir versucht, so ein bisschen Sachen davon anzugucken, aber leider hat das nicht so ganz funktioniert, weil das. Mhm. Ist ein Fake, ne? Da war so ein Trailer da. Und dann habe ich aber tatsächlich mal bei YouTube Sekretärinnen eingegeben. Und, wo habe ich das jetzt hier? Oh, mein. Hier war es doch gerade. Ich habe es doch gerade hier. Und was da sofort kam, war anscheinend ein Hörspiel, was über 33.849 Aufrufe hat. Und es heißt Unartige Sekretärinnen. Noch nicht mal hier haben sie das 6 reingenommen. Das kann man. Wie langweilig. Das
wie
kann
langweilig.
Es gibt ganz viele verschiedene Kapitel. Mhm. Und wir probieren das jetzt mal aus. Ich würde das gerne mal anspielen. Dieses hochaudiovisuelle Erlebnis, was man einfach auf YouTube sich anhören kann. Jeder kann sich das anhören. Ich versuche mal das Mikro ein bisschen näher ranzuhalten, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht verschont bleiben davon. Und ich halte dir mal mein Mikro. Koran. Ich hoffe, das funktioniert. Gut, ich mache mal ganz laut hier. Es lädt.
Den Blick hielt sie starr auf die drei Menschen gerichtet, die in dem Büro hemmungslos ihren Trieben nachgingen. Ihre Finger rieben über den glatten Stoff des Slips und zeichneten ihre Schamlippen nach. Fast sofort wurde der Stoff nass. Angeheizt strich sie ihn beiseite und schob ihre Finger in den feuchten Spalt, während ihr Daumen ihren Kitzler stimulierte. Das Schauspiel der drei machte Sylvie geil.
Oh mein Gott, das war nicht der Anfang,
Das war schon Part 2. Das Schauspiel der beiden machte Sylvie geil.
Aber ist, also,
ja, Sylvie? Ich kann nichts dafür. Ich wusste auch nicht, dass eine der anscheinend großen Hauptprotagonistinnen eine Verniedlichung meines realen Namens trägt. Also, oh mein Gott. Gehen auch ganz kurz. Also das hier geht jetzt auch nur 2 Minuten. Aber das, also Kapitel 2, Kapitel 6, nee, ich will Kapitel 1. Wo ist denn hier? Kann mir mal jemand hier das Kapitel 1?
Kapitel 1 hochladen.
Ich bin ja schon Kapitel 2. Ah, das gibt's ja nicht, Kapitel 1. Oh, verwegene Geschichten sündiger Lehrerinnen. Kann man sich auch anholen.
Oh mein Gott. Wieso?
Kapitel 11, Krankenschwestergeschichten, Volume 1.
Ach du Scheiße. Also kann man mal kurz auf den Punkt kommen, irgendwie, dass Erotiker generell echt heftig unangenehm zu lesen sind? Also allein, wenn ich sowas schon höre, weißt du, so ein Hörbuch, denke ich mir so, wenn ich mir sowas durchlesen würde, würde ich mir noch nicht denken so, boah, ey, da geht mir jetzt richtig krass einer ab. So würde ich denken, Alter, die deutsche Sprache ist so erbärmlich einfach. Das klingt schrecklich. Das klingt überhaupt nicht sexy. Das klingt einfach nur Spalt. Oh.
Spalt
ist so unattraktiv. Das ist so unsexy.
Aber was ist denn in der, also es gibt ja auch ganz viel so, also erstmal wieder krass, dass man das auf YouTube wieder mal anhören kann. So, ne? Da ist hier Hallo, Jugendschutz. gibt's nicht.
Aber es gibt ja diese Age Restriction. Ne? Wo ich immer denke, so ja, die du über easy umgehen kannst, wenn du einfach nur nicht angemeldet bist mit deinem Google-Mail-Account.
Also jeder, der das so, also richtig eingibt, finde das.
Ja, richtig. Mhm.
Und ja, diese Sprache, das stimmt schon. Es gibt auch diese Erotik-Romane, die immer noch anscheinend, glaube ich, großer Beliebtheit.
Ja, und dann irgendwie hast du immer diese ganzen Bilder, wo irgend so ein Typ drauf ist, der definitiv viel zu viel in der Sonne gebadet hat, damit er angeblich südländisch aussieht, mit langem Haar und dann irgend so eine Uschi irgendwie, die da in seinen Arm liegt so. Und das Gefühl, es gibt auch nur diese zwei Personen, die sind auf jedem Roman drauf.
Ich glaube ich auch. Also, das meistens ist ja auch so oft gezeichnet oder so pseudomäßig gezeichnet, ne, so. Ich glaube auch, dass so eine Massenindustrie dahinter steckt. Irgendeiner malt das einfach für alle Groschenromane. Aber wie können, also ich sag mal so, du hast schon recht, was so deutsche Sprache oder so Explizitäten angeht, sobald die direkt ausgesprochen werden, ne, deswegen waren ja auch eine Zeit lang so Softpornos total beliebt, weil natürlich, naja, Softpornos lassen immer mehr Raum für Fantasie als Pornos und weiß ich nicht, und wenn ich halt beschreibe, wie jemand zärtlich berührt, ist das vielleicht, kann es wesentlich sexuell anziehender sein, als wenn ich sage, dass ich Spaltenöffnung betreibe.
Ja, Spaltenöffnung. Das klingt wie irgendwas Geologisches.
Oh, heute betrachten wir die Spaltenöffnung. Oh.
Sehr große Öffnung.
Der Geologe Manfred verlor seine Hand in Silvies Spalt.
Oh mein Gott, warum kann man nicht, warum gibt's wirklich, ich frage mich ernsthaft, so, dass ich spreche ja irgendwie viel Englisch und ich singe ja irgendwie auch auf Englisch und bla. Und es ist doch einfach so, dass so Love-Songs auf Englisch klingen halt einfach viel cooler. Weil wenn du so Dinge auf Deutsch machst, das klingt fast immer behämmert. So, wieso ist denn das so? Wirklich, ich frage mich ernsthaft, warum das so bescheuert klingt. Also, ich weiß nicht, ich meine, selbst wenn man sich jetzt mal irgendwie so Sachen an, weißt du, Romantik und so, keine Ahnung, Leiden des jungen Werthers oder blablabla, so, sorry, warum, nein.
Aber gut, also da musst du dann gerade wenn du so bei diesen klassischen Werken, so Leiden des jungen Werthers oder auch dann bei Goethes Faust, wo er sich verliebt und so,
ja, genau.
Also Faust sich verliebt in Gretchen, finde ich die deutsche Sprache ehrlich gesagt ganz gut, weil die bei solchen Werken das trifft, was sie gut kann, und zwar nämlich sich sehr umständlich ausdrücken. So, und sehr aufgebläht und irgendwie, ich mag ja schon trotzdem die deutsche Sprache an sich, weil sie krasse Konstrukte baut, aber sie klingt immer spießig und immer ernst und gestellt irgendwie ganz oft, ja. Und so bei ganz vielen Witzen oder Unterhaltungen wirkt jetzt zum Beispiel die englische Sprache an sich schon viel lockerer. Ne, so, und das, ne, aber irgendwie mag ich trotzdem auch die Steifheit der deutschen Sprache, so, ne, also ich kann das halt auch, wie soll ich das?
Steifheit.
Und sie sagte zu ihm, mit dir ist noch was ganz anderes steif. Das mache ich jetzt zu meinem neuen Beruf. Ich bewerbe mich nicht bei mytattoo.com, sondern ich sage hier, hallo Various Artists Channel, ich spreche das für euch ein, ich schreibe das auch, ist gar kein Problem. Und ja, genau, aber da gebe ich dir schon so recht, so bei Songs oder so. Also es gibt aber auch gute Songs in deutscher Sprache.
Ja, tatsächlich, ja. Also es gibt ein Liebeslied, was mir einfällt spontan irgendwie gerade, was ich tatsächlich gut finde, also Liebeslied, ne? Aber ist von Echt, Weinst du.
Ja, das haben wir.
Und ich muss sagen, das ist irgendwie echt kitschig, aber wirklich, das ist ein Song, da habe ich schon geweint, tatsächlich. So, weil ich finde das wirklich, obwohl deutsche Sprache und trotzdem irgendwie überkitschig, klingt das nicht scheiße. Weißt du, es klingt halt kitschig, aber nicht scheiße.
Ja, das stimmt, so. Das stimmt. Doch, das ist ein bisschen abgelutscht, der Song, so, aber leichter.
Ja.
Aber nee, da gebe ich dir schon recht. Also, ich sag mal so, schlechte Literatur ist, glaube ich, auch in jeder Sprache schlecht.
Und ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch so Erotika in Englisch klingt wahrscheinlich auch nicht unbedingt geil.
Ich bereue immer noch, dass mir selber das nicht eingefallen ist. Alter, ich hätte jetzt Millionärin sein können. Weißt du, schreibst so einen popligen Roman über irgendeinen so Typ, der so eine andere heiß findet und so ein bisschen auf Schläge steht und so. Was? Hä? Krass. Das ist so das einfachste Einmaleins. Mauerblümchen wird angezogen von einem Typ, der eine Sexkammer hat.
Ja, richtig. Und der vielleicht so ein bisschen unconsensual Sex mit dir hat, bis sie feststellt, so, oh, ich find's eigentlich ganz geil. So schlimm, ja, einfach.
Aber warum ist uns das nicht eingefallen? Warum?
Oh, ja, weil wir Loser sind.
Apropos Deutsch. Ich habe letztens auch nochmal eine Diskussion geführt, dass jemand auch zu mir gesagt hat, hey, das ist Quatsch, es gibt auch deutsche gute Filme. Weil ich ja im letzten Podcast die These aufgestellt habe, dass deutsche Filme nur scheiße sind. Und dann habe ich auch noch ein bisschen überlegt und gedacht, okay, ich habe auch ungefähr zwei deutsche Filme, die ich selber sehr gut finde. Und zwar ist zum einen Der Wichser. Mhm.
Ja, okay.
Ich liebe ja Oliver Kalkofe und dieser Film, der kam letztens wieder im Fernsehen, der ist einfach gut und der ist einfach witzig.
Ja. Ey, ja. Aber da muss ich mal kurz dazu sagen, ne, bei Netflix gibt's doch jetzt gerade irgendwie diese Filme, auf denen das basiert, ne? Ich habe leider vergessen, wie dieser, nennen wir das, Producer, bla bla bla, irgendwie
Wallace.
Regisseur heißt.
Also Edgar
hier,
Wallace.
Der Hexer,
also,
genau.
Also heißt nicht der Rest, aber das,
genau.
Das sind die Geschichten von Edgar Wallace.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und so, da habe ich mit Lemmy zusammen Der Hexer angeguckt. Es ist so geil, weil wirklich, ohne Scheiß, ich habe mich totgelacht, weil du dachtest, warum gibt's überhaupt Der Wichser? Weil das allein wirkt schon wie eine Parodie. Aber das ist ja scheinbar ernst gemeint.
Das ist sogar einer der größten. Aber ja, die sind von Edgar Wallace. Also Edgar Wallace war der Schriftsteller. Drehbuch, ja. Autor, Regisseur, Journalist und Dramatiker. Und der hat, in den Filmen wird er immer gesagt, hallo, mein Name ist Wallace, Edgar Wallace, sein Nachbar. Also das wird er so witzig, das schon mal. Aber der ist genau von Edgar Wallace. Der Hexer, der Frosch mit der Maske, das Gasthaus an der Themse,
genau,
die Totenaugen von London, der grüne Bogenschütze, der
worauf ja alles im Wichser basiert, ne?
Aber das sind echt super Titel auch. So. Der Schwarze Abt, der ist ganz bekannt, die Bande des Schreckens, der Zinker, das indische Tuch, der rote Kreis und dann natürlich der bekannteste, der Mönch mit der Peitsche.
Ja, genau. Der Mönch mit der Peitsche. Ja, voll. Deswegen, ich glaube so, ja, das stimmt. Der Wichser, finde ich, ist wirklich ein witziger Film. Aber ich finde halt irgendwie, die Edgar Wallace Sachen irgendwie an sich sind auch
sind
schon
auch
sehr
super,
witzig
für sich. Richtig. Das sind Spielfilme, die auf den Schriftstellerwerken von Edgar Wallace adaptieren. Okay. Alles klar, gut. Ja, habe ich jetzt auch wieder recht Bock, mir das anzugucken. Ich habe das früher auch öfters so angeguckt mit meiner Mom und so. Und doch, sind das wirklich klassische Filmgeschichte, ne? So, also die Edgar Wallace-Filme.
Ja, voll. Ja, gibt's jetzt auf Netflix.
No sponsored. Mann, es kann nicht so weitergehen 2020, dass wir im Jahr der doppelten Rundzahl.
Ja, und übrigens dem Jahr des Mondes und dem Jahr der Ratte.
Oh, da könnte man bestimmt so super Fanmelchen-Lästisch jetzt machen, wenn man so 2020 hatte, so eine Mond und so eine Ratte drauf.
Ja, oh mein Gott, eine Ratte, die den Mond anheult.
Das wäre auch super.
Wie süß.
Apropos 2020, ich habe auch nochmal nachgeschaut, was denn die Deutschen so gegoogelt haben. Ja, und zwar gab es so allgemeine Suchbegriffe. Und da war Platz 1 Rebecca Reusch. Wer zur fucking Hölle ist Rebecca Reusch?
Ich habe Keine Ahnung, wer ist
zweitens
das?
Notre Dame. Ha. Dann war okay. Hier anscheinend ganz wichtig die Handball-WM. Okay. Karl Lagerfeld. Julen. Okay. Also wie Jule, genau mit N. Was ist denn Julen?
Hä?
Europawahl. Frauen-WM auf Platz 7. 30 Jahre Mauerfall. Aha. Thomas Cook. Die sind ja pleite gegangen. Oder ein Teil ist... musst du ein bisschen Insolvenz anmelden. Und dann Greta Thunberg. Jetzt
ja, natürlich.
Mal, was Julen ist. Was zur fucking Hölle, warum googeln die das?
Vielleicht, weil sie auch nicht wissen, was das heißt.
Vor einem Jahr starb der kleine Julen oder Julen tot im spanischen Bohrloch. Ach, krass. Mhm. Ach, okay, da ist ein Junge gestorben. Weil er in den Schacht gestürzt ist. Okay, das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Und wer ist Rebecca Ruhig? Mann, so viel geht an uns vorbei.
Ja, wirklich. Nichts mitbekommen, ja.
Die ist vermisst. Ach, das ist die Schülerin, die vermisst wurde. Die, die nicht mehr aufgetaucht ist, wo die quasi irgendwie einen aus ihrer Familie verdächtigt haben. Seit einem Jahr ist sie jetzt schon verschwunden. Mhm. Krass, da habe ich mit meiner Mutter drüber geredet, über den Fall. Und meine Mutter ist ja dann immer so Geheimkommissarinspektorin. Und die hat, eine Berlinerin ist das auch noch, Wendy, die musst du doch kennen.
Kenne ich persönlich.
Krass. Ja, mein Tipp ist, leider, sorry Leute, ich weiß nicht, ob man dann wieder auftaucht nach einem Jahr. Familie Reusch verhielt sich außergewöhnlich.
Ja. Die haben die verschwinden lassen.
Auf jeden Fall interessieren anscheinend Deutsche diese Sache sehr doll. Naja, gut, Persönlichkeiten, Greta Thunberg, Evelyn Burdecki, Alice ist, glaube ich, eine DSDS-Teilnehmerin. Die bei irgendeinem Format Ich bumse irgendjemand öffentlich im Fernsehen mitgemacht hat. Ja, die war sogar im Dschungelcamp gewesen. Die ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin und Influencerin, laut Wikipedia. 1,58 groß und 31 Jahre alt. So,
cool.
Filme, Joker wurde gegoogelt am meisten, Avengers Endgame, Das perfekte Geheimnis, The Irishman, hast du The Irishman gesehen? Der ist auch auf Netflix.
Ja. The Irishman?
Der geht sehr, sehr lange, ist trotzdem gut, wirklich nicht schlecht, aber man muss echt Durchhaltevermögen haben, weil der geht über 3 Stunden. Ja.
Oh mein Gott.
After Passion, Once Up in a Time in Hollywood, Fast and Furious 8, Aquaman und S2.
Aha. Aber das perfekte Geheimnis war dabei,
ja? Das war sogar auf Platz 3, Wendy. Oh, und das ist die beste Frage, die Wie-Fragen. Ne? Also, die Deutschen wollten gerne wissen, wie geht Flossdance?
Okay, das ist doch schon wieder vorbei.
Aber anscheinend ist es lang beschäftigt. Mich hat das auch beschäftigt. Ich oute mich jetzt hier. Öffentlich. Ich kann immer noch nicht richtig Flossdancen.
Ich auch nicht, aber ich habe noch nie probiert.
Aus. Das ist irgendwie, als wenn man, keine Ahnung, jemand zu irgendwas ganz grausam zwingen wollte. So, das ist Grundrente wie hoch? Wie heißt das Baby von Prince Harry? Mhm. Weißt du es? Ich auch nicht.
Nee.
Die Antwort Nummer 4 ist super. Wie unterschreibt die Queen? Ja.
Was?
Was ist das
für eine dämliche Frage?
Das wacht man dann früh auf und sagt, ey, krass. Wie unterschreibt denn die eigentlich?
Unterschreibt die auch so mit Queen? Oder schreibt die da ihren Namen?
Elsie. Xoxo.
Elsie.
Ich weiß nur den einen Funfact, dass die Queen immer also keinen Personalausweis braucht, weil es reicht ja aus, wenn sie sich selbst ausweist. Ja.
Hä?
Ich weiß nicht.
Okay, aber ich meine, wenn sie jetzt irgendwo hinfliegt oder so,
ja, anscheinend schon.
Reicht's auch.
Ich weiß nicht, ob es eine Urban Legend ist, aber das habe ich irgendwann mal gelesen. Wie alt ist Mero? Wer ist Mero? Bestimmt das Baby von Prinz Harry. Oh Gott, die nächste Frage ist großartig. Wie geht es Harald von den Wollnys?
Okay.
Kennst du die Wollnys, ja, ne? Was? Nee, was? Nee. Wenn die, oh mein Gott, du kennst dich, die wollen es, das ist diese eine Großfamilie, die so berühmt geworden ist, weil die eine Frau diese ganzen Namen gerufen hat. Emil, Jeremy, Pascal, Noah, Silvia, bla bla, kommt alle runter, also ne, weil die eine riesige Großfamilie sind und die haben quasi ihr ganzes Leben ins Reality-Fernsehen bei RTL 2 reingelegt und verbracht so. Und dann geht's...
Aha. Also wie die Kardashians, wie bloß Kardashians mit weniger OPs. Weniger OPs
und weitaus weniger Geld und einen niedrigen sozialen Status. Hm. Ja. Ah, okay. Das, was wir Deutsche mögen, anscheinend. Wie funktioniert die Europawahl? Nachdem man geguckt hat, wie es Harald geht.
Weißt du, will man dann auch wissen, wie die Europawahl gleich
die nächste Frage. Oh, ein Glück, Harald geht es nicht so schlecht. Na, jetzt gucke ich mal, wie es Europa geht. Wie lange geht ein Handballspiel? Oh. Ne, das war nämlich Handball-WM dabei war, weil die Leute auch wissen, wie lange das Spiel geht. Mm. Wie alt ist Notre Dame? Und wie lange lebt eine Biene?
Wie lange lebt eine Biene? Okay, aber okay, wie kommt das, dass mehrere Leute, also sehr, sehr viele Leute scheinbar, diese Fragen googeln? Also weißt du, das wären so Fragen, ja okay, die googeln vielleicht mal ein paar Leute, aber dass die meistgegoogelsten Fragen sind, finde ich ein bisschen absurd.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht wurden auch hier Sachen, die nicht jugendfrei sind, rausgenommen, keine Ahnung. Apropos Google, ich bin jetzt auch noch paranoider, weil ich habe heute früh das Buch von Edward Snowden, Permanent Record, zu Ende gelesen. Und NSA verfolgt mich auf jeden Fall. 100 Millionen Prozent. Nein, es ist wirklich ein sehr gutes Buch. Wer das alles mal verstehen möchte mit dem ganzen NSA-Skandal, warum das so krass ist, was eigentlich die NSA gemacht hat, was sie genau gemacht hat, was für Programme das dagegen, wie die so ein bisschen funktionieren und auch die Geschichte dahinter, wie Edward Snowden zum Whistleblower geworden ist und auch das danach und wie er die Dateien rausgeschmuggelt hat aus dieser NSA Zentrale auf Hawaii unter einem Ananasfeld. Soll ich mal dieses Buch holen? Ich bekomme auch keine Werbung vom Verlag Fischer dafür. Und es ist wirklich krass und ich denke auch jetzt tatsächlich mehr nach über mein ganzes Internetkonsum und Datenkonsum und über Metadaten, die werden sehr gut erklärt und dass eigentlich auch nur die Verschlüsselung die einzig sichere Sache ist, wie man Daten schützen kann. Und weißt du, wie Verschlüsselung von Daten funktioniert? Ich fand das ultra interessant, wenn man das vorher... Klar, man sagt ja mal, ich verschlüssel das und so, ne? Aber nicht klar war. Im Prinzip sagst du quasi, hallo lieber Computer, hier ist ein Brief an Wendy, aber den soll keiner lesen. Ne? Niemand so. Und dann sagst du, hier Computer ist ein Algorithmus, ne? Also das ist Mathematik. Verschlüssel das mal. Und dann wandelt der das quasi in eine andere Sprache um, die für niemand mehr Sinn hat. Und der Computer selbst kann das nur anhand dieses Schlüssels, den du generierst, lösen. Das heißt, jemand anders, der diesen Brief an dich sieht, kann den nicht lesen und nicht entziffern, weil er den Schlüssel nicht hat. Der liegt zum Beispiel nur bei mir. Ja? Und ich muss dann dem Computer wieder den Schlüssel geben, damit der den wie einen Zauberstab benutzt und quasi dieses ganze Dokument wieder in seine ursprüngliche Sprache zurücksetzt. Und das heißt Verschlüsselung. Und deswegen ist auch diese End-to-End-Verschlüsselung, weil dann quasi dieser Schlüssel am Anfang das verschlüsselt, bis es wirklich dann da ist und dann erst wieder entschlüsselt wird. Und das heißt, man kann das zwischendurch nicht lesen.
Ja, ich hatte doch mal, da hatten wir auch mal eine Folge drüber gemacht, als diese Hackerin irgendwie bei mir auf Arbeit war, mit der wir die hatte uns das auch erklärt, deswegen kommen wir es wieder bekannt vor. Und sie hat ja auch gesagt, wenn du halt eine unverschlüsselte E-Mail schickst, dann ist es im Prinzip, als wenn du eine Postkarte verschickst. So, die kann sich halt einfach jeder angucken, wo sie vorbeikommt.
Also das ist auch wirklich krass, wie in diesem Buch beschrieben wird. Also wir alle wissen ja mittlerweile, dass wir schon so ein bisschen gläsern sind und so Daten abgefangen werden, aber dass die Daten in dieser Weise mit dieser Speicherung in so einem großen Maße sind, das war mir auch nicht bewusst gewesen. Und Snowden schreibt das hier ganz gut. Die Privatsphäre, ja, dass der Mensch eigentlich viel zu wenig auf seine Privatsphäre gepocht hat, weil ganz oft in der Diskussion ja immer das Argument kommt, ich habe ja nichts zu verstecken. Aber das ist so ein bisschen wie mit anderen Grundrechten, ne? Wie freie Meinungsäußerung oder Pressefreiheit, ja. Dazu sagen, ja, wenn die Presse hat ja nichts zu verstecken oder nichts, also ne, Rechte müssen beansprucht werden und man kann da nicht einfach so tun, als wie, ja, ich gebe das Privatsphäre auf, weil ich habe ja nichts zu verstecken. Und er hat das wunderbar beschrieben, indem er gesagt hat, jeder hat seine Todesliste. Ne? Also stell dir vor, ein Staat speichert alles über dich, alles, was du jemals gemacht hast, wo du jemals warst. Ja, alles, alles. Und irgendwann in diesen Sachen ist auf jeden Fall was Kompromittierendes dabei. Irgendwas ist dabei, was ich denunzieren würde, was Druck aufbaut, wo du nicht willst, dass das jemand erfährt. Ne? Irgendetwas, ja. Und so hast du, also, ne, die... Quasi, da hat jemand permanent Mittel gegen dich in die Hand, um dass du das machst, was du tun sollst, ne? Um dich oder zu denunzieren, was weiß ich nicht. Das ist schon krass, ne? Mit dieser Todesliste in Anführungszeichen. Und dass man quasi ein autoritärer Staat, der Staat ist, wo der Staat den Bürgern die Rechte erlaubt, und halt demokratischer Staat, der Staat ist, wo die Bürger den Staat die Rechte zusteht, ne? So zugestehen. Und das ist also diese Gedanke, ne? Dann wird einem erst wieder bewusst, dass das mit der NSA und dem ganzen Skandal auch weitaus größer ist, als man vielleicht am Anfang so gedacht hat. Und er lobt hier in diesem Buch sogar die DSGVO der EU. Weil er sagt, das ist super, weil hier wurden ja quasi die Nutzer als quasi ihre Urheber, also die Daten produzieren, ne, als die auch darüber bestimmen dürfen, erhoben. Und beim amerikanischen Recht ist es nach wie vor noch, dass die quasi, ne, die Daten erheben, also die Webseiten, die Firmen, auch über die Daten verfügen können und nicht der Nutzer, der sie produziert.
Ja, also ich meine, klar, verstehe ich irgendwie, an sich irgendwie ist das wichtig, aber ich meine, ich habe ja irgendwie mit diesem neuen Datenschutzding irgendwie bei mir auch auf Arbeit halt jetzt viel auch zu tun, und ich finde halt, das Problem daran ist aber, dass es halt ausgelegt, dass es halt irgendwie große Firmen oder, weißt du, klar, es ist wichtig, diese Daten zu schützen, aber für mich zum Beispiel in meiner Arbeit ist es halt arschnervig und ist für mich fast gar nicht, also für uns auf Arbeit fast gar nicht umsetzbar, diese ganzen Datenschutz, wenn ich mich wirklich an alles genauso halten würde, ist eigentlich meine Arbeit unmöglich. So. Weißt du? Weil ich mir im Prinzip für alles irgendwie eine Erlaubnis holen muss. Auch, es reicht nicht mehr quasi, wenn mir meine Klientin sagt, ja, du darfst dich irgendwie um die Sachen alle kümmern, das reicht nicht. So, ne? Und dann muss ich sie quasi jedes Mal wegen jedem Scheiß irgendwie fragen. Das macht meine Arbeit
also im Prinzip unmöglich. Verstehe ich, dass die DSGVO in der Praxis schon schwieriger ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn sie viel Kritik bekommen hat, zu sagen, okay, hier sind irgendwie Daten, wir müssen die auch irgendwie auch schützen und uns Gedanken machen, ist schon was Wichtiges. Mhm. Ja. Ne? Und ich selber denke mir jetzt auch krass, ne? Eigentlich, also in dem Buch beschreibt er auch, wie diese Technik funktioniert und auch, dass es ohne Probleme möglich ist, wirklich alles über jemanden dann zu erfahren, sich irgendwo einzuhacken und dieses klassische Ding, warum man ja selten eine Kamera abklebt am Laptop, tatsächlich auch dann dort gemacht wurde. Ne? Leute beobachtet, während sie am Laptop sind, Nacktbilder, ne, runtergeladen und alles mögliche so. Und man begreift sich halt selber nicht so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Wir hinterlassen Daten überall, schon bereits vor der Geburt, wenn die Daten aufgezeichnet werden, wie groß wir sind, die Ultraschallbilder, ja, auch noch nach unserem Tod sicherlich. Und wir existieren nicht mehr nur zu einer Zeit in einem bestimmten Ort in dieser Welt, sondern wir existieren tatsächlich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Versionen und Arten permanent die ganze Zeit. Und das sind unsere Daten, die überall rumkriechen und fleuchen und, ne, anhand dessen man ein Bild konzipieren könnte. Also, ich fand das einfach mega interessant und habe mich da selber auch noch nicht so arg damit auseinandergesetzt und kann das Buch nur wirklich weiterempfehlen, wer das einmal lesen möchte, auch mit diesem Aspekt, wie das dazu kam. Und auch gerade nochmal, ich habe diese Verschlüsselungsseite nochmal rausgesucht. Das heißt quasi, mit dieser Verschlüsselung, diesen Algorithmen, ja, je schwieriger der wird, desto unmöglicher ist er wirklich zu knacken. Das heißt, andere Hacker oder Leute würden für einen Schlüssel, der irgendwie 2 hoch 64 verschlüsselt ist, irgendwie 50 Milliarden Jahre brauchen. Irgendwie so ungefähr. Ja, also es wäre quasi unmöglich. Und das finde ich schon sehr interessant. Also ich will das jetzt auch lernen, wie man Sachen verschlüsselt. Und finde ich irgendwie auch cool. So. Na egal, wir benutzen auf jeden Fall Technik, ohne uns Gedanken darüber zu machen. Obwohl wir eigentlich zu der Generation gehören, die sich Gedanken darüber machen sollte, weil wir sind damit aufgewachsen. Aber...
Ja, aber den machen wir halt trotzdem nicht. Und ich glaube, der Punkt ist halt auch, wir sind halt jetzt gerade auch die neue Generation, das ist für uns halt irgendwie normal. Aber wir fragen halt nicht wirklich nach, so, was passiert irgendwie mit den Daten, was ist, wenn ich das und das im Internet mache oder so, sondern wir machen es einfach. Allein auch dieses ich habe das auch bei meinen Klientinnen halt oft, ist so dieses, ja, ich habe irgendwie Angst, meine Daten hier bei dieser Anmeldung irgendwie zu, ne, hinzugeben, von wegen, oder wissen Leute irgendwie, dass ich als Prostituierte arbeite, zum Beispiel. Aber gleichzeitig teilen die halt Fotos quasi von sich im Internet, wo es im Prinzip jeder mit zwei Klicks rausfinden kann, irgendwie, wenn du einmal Fotos auf einer Bordell-Webseite mit deinem Gesicht irgendwie hast, dann findet dich jeder so, wenn er will. Und es ist mittlerweile auch so einfach, dass wirklich jeder Depp das kann, weil du dir halt so eine Software einfach runterladen kannst, irgendwie für alles. Und dann sind die so, oh, ich will aber meine Daten hier irgendwie nicht irgendwo da und da geben, wo ich so denke, ja, aber wir selber geben super freiwillig unsere Daten her, jeden Tag.
So. Absolut, Anna? Also absolut, stimme ich dir auch absolut zu. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, bevor ich das Buch gelesen habe, dass Amazon mit zu den größten Anbietern der Cloud für die NSA gehört und die CIA. So, die haben eine riesige Cloud-Verwaltung für die. Und die Cloud ist ja an sich also keine süße, schnucklige Zuckerwattenwolke, sondern ist ein ganz grausames Konstrukt, weil ich mir alle meine Daten, alle meine Rechte abgebe an diese Cloud, an diese, ne, Firmen. Und die dürfen dann entscheiden, welche Daten sie löschen, welche Daten sie mir wegnehmen, ob die Daten sie weitergeben, was sie mit den Daten machen, ne? So nach dem Motto, oh, das sind gefährliche Daten, nö, die behalten wir lieber, mir verweigert jetzt Zugriff darauf, also ich habe keine Rechte mehr daran. Und die Cloud funktioniert tatsächlich so, dass man jemand seine Daten sogar schenkt, ne? Du präsentierst ja auf dem Serviertablett und sagst, ja, hallo Cloud hier, alles so. Und das ist schon wirklich krass. Also ich habe da Snowden, dieses Buch hat mich sehr zum Nachdenken gebracht tatsächlich, wie man mit allem umgeht. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen zu viel Spionage- und Actionfilme gesehen. Und so, ich besorge mir jetzt ein Nokia-Handy und eine Wegwerf-Prepaid-Karte. Oder telefoniere mir noch so.
Ja, ja. Ja, okay, alles klar, kein Problem.
Ich verstehe jetzt immer meine Stimme mit so einem Mikro. Nein, man darf ja auch dieses, ne, das ist immer so dieses, dieses Mittelding, ne, auch zwischen Paranoidität und du willst ja am Leben teilnehmen auch. Ja. Und zwischen was liefert man alles von sich. Also ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, ganz schlimm, wenn, auch wenn ich Kinder nicht mag, aber wenn Leute ihre Kinder und Babys und da präsentieren, ja.
Im Internet zeigen.
Also wirklich ohne Mist, wenn das ein erwachsener Mensch noch macht, okay, dann kann man sagen, ja gut, ist halt jetzt so. Er hat sich dafür entschieden, sein Bild, seine Rechte daran zu verkaufen oder für die breite Masse öffentlich zu stellen. Ich meine, ist ja hier auch so, ne? Wenn wir es auf Instagram posten oder hier in unserem Podcast oder so, da können auch alle Leute was damit machen, was sie wollen. So. Ja, aber so Kinder, gerade so Baby, die haben ja keine Chance zu sagen, ich möchte das nicht, ne? So, ja. Und was ich da alles so rumtummel, ich wüsste nicht, ich hätte immer auch Angst, dass irgendwie, wenn du da bei Facebook dann Leute gibt, die meine Kinder für Vorlagen für sonst was nehmen können, ne? So, ich weiß es nicht. Vor allem geht es mir darum, das Kind kann nicht selber sagen, ja, ich stimme dem zu, ich kenne alle Risiken und Gefahren. Ja, Mama, das ist total okay, dass du mich in der Windel fotografierst.
Ja, richtig. Ja, ich meine, es sind so, man kann auch schon paranoid werden wegen Sachen. Da fällt mir auch gerade eine Sache ein. Hast du das mitbekommen? Es gab so eine Reportage auf YouTube von so einem deutschen Kanal Steuerung Z. Steuerung Z heißt die, glaube ich. Und da ging es um Spannen, also Spanner-Pornos quasi. Also quasi, was nichts anderes heißt, als Leute installieren irgendwo auf Toiletten oder so Kameras, die quasi dann Frauen filmen, wenn sie da auf Toilette gehen, um das im Internet auf Webseiten zu teilen.
Nee, hab ich nicht die.
Das ist halt irgendwie so ein Ding.
Gesehen oder mitgekriegt.
Ja. Ja, also das ist halt relativ absurd und der Punkt ist halt, deswegen habe ich das sehr mitbekommen, jetzt halt bei YouTube vorgeschlagen tatsächlich auch, aber dann einen Tag später habe ich das viel bei Instagram gesehen und so, dass Leute es geteilt haben, weil auch quasi so Spannervideos aufgetaucht sind, also in der Reportage hat diese Reporterin quasi auch so eine Website dann Spannervideos gefunden von so einem Festival, das heißt irgendwie wie hieß denn das nochmal? Ich kann es nochmal raussuchen, aber es ist quasi so ein kleines Festival irgendwo zwischen so Berlin, Dresden, Leipzig irgendwo und genau, und da gab's halt, hat jemand eine Kamera auf dem Dixi-Klo installiert und hat quasi so von mehreren Jahren quasi Videos hochgeladen von Leuten auf diesem Festival, die da auf Toilette gegangen sind, also von Frauen und quasi ich persönlich kenne sogar Menschen, die regelmäßig auf dieses Festival gefahren sind, so. Und die jetzt halt alle, mittlerweile hat sich irgendwie auch so eine Gruppe gegründet irgendwie von Menschen, die potenziell betroffen sind, die überlegen, dass sie eine Sammelanklage quasi auch stellen, weil in dieser Reportage wird mit diesem Typ auch gesprochen, der diese Spannervideos hochgeladen hat. Also diese Reporter wissen, wer er ist quasi. Ja? Und jetzt gibt's halt mehrere Leute irgendwie, die sich zusammenschließen und sagen, sie wollen eine Sammelanklage machen, weil die halt alle jetzt nicht wissen, sind da Videos von mir im Internet, wie ich quasi nackt bin und auf Toilette bin, weil ich auf diesem Festival war. Es ist halt so ein eher so alternatives Festival und also auch eher klein, nichts Großes. Und so DIY-Szene und so, Punk-Leute halten sich halt irgendwie da auf und sind halt so, ja, fuck. Und es ist halt super krass. Und man weiß halt nicht, ob die Organisatoren zum Beispiel wissen auch, wer der Typ ist und halt all so eine Sachen. Es ist halt richtig riesen Wellen geschlagen, okay, tatsächlich, diese Reportage.
Aber vermuten die...
Deswegen kannst du mal im Internet gucken.
Also der Typ mit den Organisatoren gemeinsame Sache gemacht hat? Wenn die den kennen?
Aber eher so, dass man also vielleicht das Vermutung gab oder dass vielleicht irgendwie Leute jetzt aufgrund dessen zumindest irgendwie, dass das bekannt geworden ist, so, hat dieses Festival auch Stellung bezogen, hat gesagt so, ja, wir verurteilen das und bla, aber nichts darüber irgendwie, ob sie rausgefunden haben, wer das war, so, und was sie irgendwie jetzt da auch für Schritte unternehmen, damit es nicht mehr passiert, okay, oder irgendwas. Krass. So, ne? Und das Ding war halt, in der Reportage überhaupt geht halt diese, ich spoiler jetzt ein bisschen, aber ich würde trotzdem Leuten empfehlen, sich das anzugucken, spricht diese Reporterin auch mit so einem Privatdetektiv darüber, so, wie finde ich halt so Kameras? Und er so, okay, ich habe jetzt hier in dem Raum irgendwie, keine Ahnung, 8 Kameras installiert, versuch die mal zu finden, so in so einem kleinen 10 Quadratmeter Raum oder so, in dem die sitzen. Und sie guckt dann halt, denn es waren dann echt so eine Feuermelder in, keine Ahnung, in irgendeinem Knopf von irgendwas, in irgendeinem Lichtschalter-Ding, in einer Steckdose, weil die Kameras sind halt winzig, winzig klein. Und eigentlich siehst du die nicht, es sei denn, du suchst wirklich danach. Und es gibt so ein Gerät, da guckst du so durch und das blinkt so. Und damit kannst du quasi so Spiegelungen erkennen, wo potenziell eine Kamera sein könnte. So, und so findet man die zum Beispiel. Und die sind dann halt auch in der Reportage direkt auf dieses Festival gefahren und sind auf jedes Dixi-Klo da gegangen, um diese Kamera zu finden. Haben sie aber leider nicht. So. Also ist halt super krass. Ja,
das ist wirklich super krass. Das trägt jetzt nicht gerade so meine Edward Snowden-Paranoia. Das so,
nee, also nicht wirklich. Deswegen, sie war...
Trägt auf jeden Fall dazu bei, aber es verhindert es nicht.
Ja. Nee, und die Reporterin war halt auch so, wenn du einmal irgendwie das verstanden hast, dann hast du das Gefühl, sind überall Kameras. So, in jedem fucking Feuermeldung, überall. Weil da waren halt Spanner, ne, die halt auf diesen Webseiten geteilt haben. Da hatte so ein Typ, hatte eine Kamera in seinem Badezimmer und hat so Freundinnen von sich, Leute, die zu Besuch gekommen sind, krass, über Jahre gefilmt. Und das war hochgestellt. Wie bei
dem Porno, den wir vor 2 so. Wochen hatten. Der Nannycam.
Ja, ja, voll. Das ist wirklich super krass.
Vor allem, was es natürlich auch ein enormer Vertrauensbruch dann ist, wenn du das mitbekommst, dass das jemand auch aus dem Bekanntenkreis war, der das gemacht hat.
Richtig.
So. Ja, aber diese ganze Technik-Sache, ob es jetzt auch die Kameras sind oder die, was mir als erst nächstes noch in den Sinn kommt, Diskussionen oder diese Ereignisse, wenn Leute gerade bei Oktoberfest zum Beispiel anderen Frauen, ne, vorzugsweise Männer an anderen Frauen unter den Rock fotografiert haben, ne? So mit dem Handy, weil du kannst halt ganz schnell machen, genau. Du gehst halt irgendwie vorbei, mittlerweile sind ja die Dirndl nicht mehr knöchellang, ne, sondern so knielang. Und das ist ja genau sowas. Und wo ich mir aber auch so denke, ihr Pisser, also ich finde es halt auch so krass, klar, wenn die dann sagen, ja, das ist ein anderer Kick oder anderes Feeling, aber wer Leute nackt sehen möchte, kann aufs 1000 Trilliarden, das Internet besteht quasi nur aus Katzen und Pornos, ja, wo Leute ganz freiwillig alles zeigen und ihre Dienste anbieten, aber natürlich, da ist der Punkt, die machen das freiwillig, ne, so. Also es ist nicht, nicht dieses Spannermäßige. Apropos Spanner, und ich habe jetzt letztens, war ich ein bisschen bei YouTube, weil ich ja immer denke, ich muss immer noch mich jung fühlen und Dinge aufholen und ein paar alte YouTuber angucken. Und da war eine YouTuberin, die hat quasi darüber gesprochen, wie die von einem Stalker sehr, sehr, sehr lange belästigt wurde und auch umgezogen ist. Und dann hat ein anderer Typ, den ich früher viel geguckt habe, auch ein bisschen von seinem Leben erzählt. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das fand ich auch krass, wo ich so dachte, okay, spannend ist furchtbar, Stalking ist aber auch ganz schlimm, wirklich, wenn Leute sich belästigen. Das kann ja auch in so Light-Version von Stalking, sag ich mal, ausarten. Ne? Immer wieder klingeln bei dir. Ja. Und ne, ich meine, man kann jetzt auch halt so argumentieren, gerade diese YouTube-Szene, ja, davon lebt, dass sie so tun, als wären die Freunde von, ne, demjenigen. Aber klar, irgendwie ist es halt, ne, diese Privatsphäre ist halt Privatsphäre, und ich muss nochmal auf dieses Buch zurück. Genau, es gibt eine Grenze. Und ganz wichtig ist, dass man auch als Mensch diese Grenzen beansprucht, gegenüber anderen Personen und gegenüber den Staat auch, Und Staat, auch gerade was mit diesen Kameras ist, ich meine da, ich war beim Oktoberfest, habe ich nur gesehen, dass da auch wirklich dann die Leute rausgehauen wurden, die Polizei dann auch schnell kam. Aber es müsste halt noch viel Stärkeres durchgreifen. Ne? Und, aber ich meine, was machst du, wenn du auf so ein Festival gehst und du musst pissen, dann gehst du halt pissen. So.
Richtig. Und was halt super krass, hat mir auch eine Freundin erzählt, dass zum Beispiel unter einem Rock fotografieren ist halt eine Straftat, unter einem Rock gucken nicht. Ne? Das musst du dir überlegen. Also jemanden anzuzeigen, zu sagen, der hat mir unter den Rock geguckt, quasi, ist keine Straftat. So, was absurd ist. Also es ist, es gibt so viele Dinge, die einfach zu krass sind, weil du denkst so, nö, steht nie, das interessiert niemanden, wie jetzt zum Beispiel auch, das Ding, das hatte ich auch geteilt irgendwie ja bei Facebook, wo dieser AfD-Typi irgendwie Neger gesagt hat, das N-Wort gesagt hat, im Bundestag oder was oder irgendwo und dann quasi Leute gesagt haben, hier und so und bla 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 und haben es irgendwie vor irgendein Gericht oder so gebracht und da haben die halt gesagt, ja, aber es kommt ja immer auf den Kontext drauf an, dass, ob das beleidigend ist oder nicht. Wo du denkst so, was? Wie absurd. Und da gibt es halt eine Petition dazu irgendwie, dass dieses Wort tatsächlich eben verboten ist. Weil du denkst, wir leben in 2020. So, the fuck? Habt ihr irgendwie alle den Knall nicht gehört oder was? Und es ist halt, wenn du aber jetzt einen Polizisten zum Beispiel irgendwie als Bullenschwein bezeichnest, kostet irgendwie 200 Euro. Weißt du? Das ist halt irgendwie eine Ordnungswidrigkeit. Aber halt irgendwie das N-Wort zu sagen, so ist halt irgendwie immer noch voll chillig. Weil es kommt ja auf den Kontext drauf an.
Also generell ist das ganze Rechtssystem so allgemein, das hat es dann auch ganz gut betitelt, eigentlich würden wir die ganze Zeit auch Rechtsbrüche begehen, weil auch in diesem Recht oftmals ganz alte Sachen festgehalten sind, die total, total überaltert sind, ja. Gibt's ja x-tausend Sammlungen von absurder Gesetze, ne, die aber keiner mehr umsetzt.
Ja, natürlich.
Okay, Leute. Ja. Warum kann das hier nicht passieren, dass man sich mal die Gesetze vornimmt und sagt, hier, oh, das ist Quatsch, warum darf ich meinen, keine Ahnung, Ehepartner nicht länger als 10 Minuten knutschen auf der Straße? Ja, warum ist das überholt? Oder andere Gesetze aber anpasst an den Zeitgeist, an das heutige Teil der Gesellschaft. Das ist wirklich erschreckend. Das ist ja auch wie mit den technischen Gesetzen. Genau. Ne? Die technische Innovation schreitet so schnell hinterher, dass die Gesetzgebung 1000 Millionen Jahre dahinter liegt.
Ja, richtig. Und es ist halt, wenn man sich anguckt, das bürgerliche Gesetzbuch, ne, BGB, auf denen super viele Sachen basieren irgendwie in unserem Rechtssystem, so, stehen Dinge drin, weil die von 1900. Und das sind Gesetze, die gelten im Prinzip noch. Ja, daran wird sich nicht mehr so wirklich gehalten. Aber im Prinzip steht das drin. Die Todesstrafe wurde nie offiziell verboten. Du bist als Frau quasi per Gesetz immer noch selber dran, also quasi schuldig, wenn bei einer Scheidung, weil wenn du deinem Mann quasi keinen Sex mehr gegeben hast. So, das sind Dinge, die stehen da drin. So, und das wissen Leute auch überhaupt nicht. Und es ist auch, ja, danach wird nicht mehr großartig gehandelt. Aber ich meine, wenn es drauf ankommt.
Wenn es drauf ankommt. Also Gesetze sind Gesetze. Also entweder man akzeptiert die, man hält sich an die und die sind auch aktuell. Oder halt nicht. Also, aber ne, dieses so wuschelige, da ist ein Gesetz. Richtig. Und ja, alle wissen, das ist nicht mehr so aktuell. Nee, das macht man halt nicht mehr. Hä? Also, das ist halt total, also totaler Quatsch irgendwie.
Ja. Und dann hast du eine Situation irgendwie, ne, mit dem Abtreibungswerbung, ne, das stand halt auch die ganze Zeit drin, hat keine Sau interessiert. Ja, bis dann irgendjemand mal gesagt hat, ja, aber hier im Gesetz steht ja das und das. Und jetzt auf einmal hast du diesen ganzen Kram, der jetzt passiert ist. So genau wegen solcher Dinge. Und das kann mit jedem Gesetz passieren. Also finde ich schon schwierig.
Ist auf jeden Fall schwierig. Also das, ja. Ja, nee, also wenn man sich so Gedanken immer so macht, also man, weiß ich nicht, ne, ach ja, aber ich frage mich gerade so, mein Kopf ganz viel so gerade rumwuselt, was dann so sagt, okay, was kann man denn dagegen tun, ne? Ich meine, die Mühlen mahlen so langsam von allen irgendwie und dass Sachen so verändert werden und dass ich mich damit auseinandersetzen will. Ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass es da draußen keine Juristen gibt, die sich so einer Sache annehmen, ne? Also dazu habe ich mich noch viel zu wenig beschäftigt, was es auch für Initiativen gibt oder wie die Schritte dann auch wären, so, und wie die, ne, wie das dann quasi wenn so uralt Gesetze mich verabschiedet werden müsste. Weil, also komischerweise, es ist immer so ein bisschen, Gesetze und Regularien werden erlassen, so, ne? Also das ist immer so, deswegen ist auch immer so wichtig, dass die eigentlich von Anfang an top sind, was schwer ist, aber was, weil wenn du einmal Gesetz XY erlassen hast, das dann wieder umzuändern oder zu kippen oder abzuschaffen, mega
super kompliziert.
Also und damit rede ich jetzt auch nicht nur unbedingt von der großen Gesetzgebung, ne, sondern auch, ob das Vereine sind oder Satzungen sind oder Regularien sind, weil Leute sich immer wieder auf dieses bereits bestehende Recht berufen, ne, und so sind, naja, wir haben das jetzt halt, ne, so, und wäre die Option wirklich besser und die nicht anders und immer dann so rumdrucksen, habe ich das Gefühl, anstatt noch nicht mal in diesen kleinen Mini-Bubu-Rahmen mutig zu sein und zu sagen, ja, nee, das ist kacke, wir ändern das.
Genau, nö, ist es nicht. Und ich meine, es gibt genug Gesetze, die halt, weißt du, alle sind immer Grundgesetz hier, Grundgesetz da. Weißt du, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie, dass hier alle irgendwie ihre Meinungsfreiheit haben wollen, dann zitieren wir das Grundgesetz irgendwie hoch und runter. Aber dass wir genug Gesetze haben irgendwie in diesem Land, die gegen das Grundgesetz verstoßen, so, interessiert halt keine Sau. Also weißt du, zum Beispiel, ist halt mein Bereich vor allen Dingen, ist so Hartz-IV-Gesetzgebung, ne? Arbeitslosengeld 2. Das verstößt so doll gegen alle möglichen Dinge in unserem Grundgesetz. So sehr. Und trotzdem gibt es dieses Gesetz wie lange? Seit über 10 Jahren. Und es interessiert keine Sau, dass es so ist. Es interessieren schon ein paar Leute. Und es wird ja auch immer wieder von ALG-2-Empfängern geklagt vor das Verfassungsgericht. Und alle haben gewonnen. Immer. Weil die nämlich scheiße sind, diese Gesetze. Weil die gegen das Grundgesetz verstoßen. Jeder hat gewonnen. Hat das aber dazu geführt, dass die Gesetze geändert wurden? Nein. Weißt du, und das ist der Punkt, weil Leute haben einzeln geklagt und jetzt mittlerweile werden zum Beispiel, du hast ja dieses System für Leute, die sich ein bisschen auskennen, dieses Sanktionssystem, ne, dass du quasi Menschen, wenn sie nicht zu einem Termin kommen, den sie beim Jobcenter haben, so, dann werden die halt sanktioniert und bekommen halt weniger Geld. Aber das Geld, was sie bekommen, reicht ja schon nicht mal irgendwie wirklich, um zu leben. Und das ist halt hart illegal. Und es ist trotzdem eine Praxis, die passiert. Und erst jetzt ist wirklich die Diskussion darüber, dass das abgeschafft wird, diese Sanktionen. Das wird wahrscheinlich in 2020 passieren. Aber nach wie lange? Nach wie lange? Dass man weiß, von Anfang an wussten die, als das Gesetz ausgegeben wurde, dass das gegen das Grundgesetz verstößt. Aber es war egal, weil sie wussten, es dauert eh ewig lang. Aber die Sache ist dadurch, dass so viele Leute geklagt haben, die ja alle kein Geld haben, also alle Zuschüsse vom Staat dafür bekommen, damit sie den Staat verklagen können, hat das ganze Gesetz sehr viel mehr Geld gekostet, als es gespart hat. Was ja, komplett bescheuert ist.
Das ist auch immer komplett bescheuert. Das ist, weißt du? Deswegen wäre ich wirklich, also ich muss mich da auch nochmal einlesen über das ganze bedingungslose Grundeinkommen etc., weil ich gerne diese Rechnung wirklich hätte. In was für Maße kann man das machen? Das haben bestimmt schon einige kluge Leute durchgerechnet. Und welche Einsparungen hätte man dann damit tatsächlich? Ne? Und weil sich auch keiner herangetraut hat, diese Hartz-IV-Regelung zu ändern. Ne? Das ist dann immer sowas, Leute, ja. Das ist jetzt so da, naja, und natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das so ändern oder so ändern, mache ich mich auch immer angreifbar wieder, ne? Also weil Politiker natürlich Angst haben, gewählt zu werden und nicht mehr gewählt zu werden. Und ich war jetzt gestern auch auf einer Sitzung gewesen. Da war ich auch von der Demokratie sehr schockiert, weil ne, ich bei Hübschi gelernt habe, dass ja auch so Regelungen in kleinem Maße geändert werden und jede Partei dort quasi hatte ein oder zwei Stimmen gehabt und es sind Entscheidungen abgestimmt worden, die tatsächlich durchgekommen sind, mit einer, ich würde es wirklich sagen, 80-prozentigen Enthaltung. Und da, das finde ich, ich versuche mich so gut wie nie zu enthalten, weil ich finde, die Stimme hat ja dann kein Gewicht mehr, ne? Weil es zählt ja bei diesen Vereinsmeierei nur ja oder nein. Enthaltung ist keine Stimme. Und ich dann denke so, wow, okay, Leute, Leute haben Angst, sich rauszulehnen. Und was hier in diesem kleinen Kreis passiert ist, ja, passiert jeden Tag im ganz großen Kreis. So irgendwie so, wenn ich keine Positionierung oder Meinung zu etwas habe, bin ich auch nicht angreifbar. Ne? Dann kann ich quasi immer sagen, ja, ich habe mich ja da rausgehalten oder es ging mich nichts an oder bla bla bla. Ne? Klar kann man auch zu einer Thematik oder so vielleicht keine positionierte Meinung haben, aber deine Stimme ist schon wertvoll. Man sollte die schon nutzen. Und man kann, also und das ist für mich unerklärlich. Und wo ich so denke, genauso ist es dann wie bei Wahlen und mit der Politik. Die Leute sagen, ja, ist doch eh egal, wer in die Macht kommt, das ist doch eh egal, dann wähle ich nicht oder bla und geben damit den Leuten viel mehr Gewicht, die zur Wahl gehen. Ja, also das ist so ein bisschen, also ich denke mir auch immer so, wie scheiße das auch alles ist, ne? Mit der Gesetzgebung und der ganzen Datenüberwachung und Massendatensammlung und Massenüberwachung. Was mich auch dazu schockiert hat, ist, dass dieser NSA-Skandal, ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, aber trotzdem hat sich nur gewisserweise was geändert. Weißt du, was ich meine so? Ne, sicherlich wird immer noch Datenüberwachung geben, ne? Und auch wenn manche Sachen sicherer geworden sind. Aber die Leute, und das muss man halt mal eingestehen, die juckt es nicht. So, es interessiert die breite Masse einfach nicht. Snowden hat hier in seinem Buch erzählt, dass von zwei Situationen schon mal, also quasi bevor seine Aufdeckung passiert sind, wo Leute eindeutig, also quasi hätten entnehmen können, dass sie überwacht werden. Und es hat keine Journalisten interessiert, kaum, also weißt du, was ich meine? So total krass eigentlich, ne? Wo man denkt, da ist jemand, stellt sich hin und sagt, Entschuldigung Leute, wir werden alle überwacht und Leute so, la la la, auch was esse ich heute Abend so, ne? Und dann kann ich ja manchmal auch kein Mittel mehr haben mit der Menschheit, weil ich so denke, okay, wenn es euch egal ist, dann müsst ihr halt den sauren Apfel beißen so irgendwann. Und kennst du vielleicht noch aus der Schule das Buch Juli C. Corpus Delicti? Das ist irgendwie am Lesekanon, deswegen habe ich das gelesen. Und Corpus Delicti heißt Körper des Verbrechens. Und das ist eine quasi Dystopie, wo ein totalitärer Staat beschrieben wird, so ein bisschen ähnlich wie George Orwell. Lässt sich, also George Orwells 1984, lässt sich sehr gut weglesen, wirklich. Und da geht es darum, dass der Staat quasi ein Gesundheitssystem geschaffen hat, wo die Unversehrtheit, die Gesundheit des Körpers an allererster Stelle steht. Das heißt, du darfst keinen Kaffee trinken, du darfst nicht rauchen, du darfst keinen Alkohol trinken, keine Drogen nehmen, du musst regelmäßig so und so viel Sport machen, du musst Urintests abgeben, Bluttests, also komplett voll überwacht, ne?
und es gibt keine oder kaum noch richtige Blumen und darfst nicht baden gehen. Ne? Und der Wald ist eine gefährliche Bakterienzone. Und wenn der Staat seinen Menschen das halt so aufgezwungen hat und irgendwie da so eine Schiene reingegraben hat anscheinend, wo es Kriege gab oder wo Leute unzufrieden waren und keine Religion mehr hatten, es gibt auch keine Religion mehr, die Gesundheit ist die neue Religion, haben die Leute das halt angenommen und sind jetzt zwar natürlich eine Zeit lang gesünder geworden, aber was jetzt halt passiert ist, ist, dass wenn jetzt wirklich die Leute sich mit das anstecken würden, alle sterben würden oder ganz viele Leute, weil die kein gutes Immunsystem mehr haben. So, ne? Also es ist das quasi dieses System und dann geht es darum, dass jemand angeklagt wird und der aber eigentlich gar nicht schuldig ist. Spoiler, er ist wirklich nicht schuldig. Und das ist auch so eine krasse Dystopie, wo ich mir manchmal mal so denke, also wir alle leben ja in einer Gesellschaft zusammen, in einem sogenannten Gesellschaftsvertrag, weil wir quasi gesagt haben, wir einigen uns auf die Regeln und Normen, die für alle gelten, ne? So mehr oder weniger. Gibt Ungeschriebene und es gibt Geschriebene. So. Deswegen finde ich Recht an sich sehr, sehr spannend, weil theoretisch kannst du alles als Recht deklarieren, worauf sich eine gewisse Gruppe geeinigt hat, ne? Nehmen wir zum Beispiel mal die Mafia. Ja, ne? In diesen mafiösen Strukturen ist halt das Recht so und so und deswegen gilt das für die. Ne? Egal, ob das quasi der Bundestag beschlossen hat. So, und ne? Also können wir quasi jedes Rechtssystem und das, die Menschheit oder wie auch immer sich durchsetzt, kann auch in jedem Staatssystem grundsätzlich erstmal existieren. Entweder in gar kein Staatssystem, nach Hobbes-Krieg aller gegen alle oder in einer Diktatur oder ja, oder in Demokratie so. Aber weil man sich so darauf geeinigt hat und sich halt so durchgesetzt hat. Ich meine, die Jahrhunderte haben es halt gezeigt, dass die Leute immer so geguckt haben, was so passt, ne? Und jetzt finde ich es auch halt spannend, weil eigentlich leben wir in einer unspannenderen Zeit. Also verstehe mich nicht falsch, es passiert viel, aber wir sehen jetzt nicht gerade eine französische Revolution, ne? So, und jetzt bin ich gespannt, ob dieser Umbruch kommt oder ob der Umbruch nicht kommt und wohin der Umbruch geht, ne? Wohin diese Entwicklung geht und was wir dann in dem System beschließen, mehr oder weniger alle zusammen, in dem wir leben wollen, ne? Und je weniger man sich darum schert, um Grundrechte, ne? Um Gleichheitsgedanken, um Prinzip, ich musste für meine Geschichtsprüfung lernen, deswegen weiß ich das alles noch, um Prinzip, um die Gedanken der Aufklärer, ja, die gesagt haben, okay, wir wollen empiristisch denken, wir wollen rational denken, wir wollen Vernunft walten lassen, Toleranz walten lassen, ne? Man hat ein Widerstandsrecht, also indem man all diese Ideen eigentlich verrät, ja, stürzt man sich wieder in seinen eigenen Abgrund und wir alle, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen pathetisch auch, sind aber daran selber schuld. Ne? Also wenn ich nicht auf mein Recht bestehe, auf meine Privatsphäre bestehe, wenn ich nicht versuche, mich damit auseinanderzusetzen mit Menschen oder Regierungen oder Parteien, die mich in mein eigenes Recht einschränken wollen, ja, dann muss ich wirklich die Frage stellen, habe ich dann dieses Recht verdient?
Ja, das ist eine super komplexe Frage. Man muss halt auch einfach, das finde ich halt immer wichtig so, da bin ich jetzt wieder so ein bisschen die Böse an der Stelle, aber es ist halt irgendwie so, Aufklärung ist irgendwie auch so ein Ding, worauf wir uns sehr berufen, aber es war halt auch ganz klar, dass die großen Philosophen der Aufklärung wie Kant haben halt diese Rechte trotzdem auch nicht allen Menschen zugestanden und das ist auch das, was wir jetzt auch tun. So, Kant war halt auch ein Rassist und hat die Rassentheorie erfunden, so, ne? Und war halt auch ganz klar, ja, diese ganzen aufklärerischen Gedanken und von wegen, Leute sollen gleiche Rechte haben und bla, beziehen sich aber halt auch nur auf weiße Menschen, so, ne? Und das ist halt auch eine Welt, in der wir leben. Und das muss man halt auch mal so sehen, ne? Und das sind so Dinge, die werden oft auch aus diesem Ding so ein bisschen rausgelassen, so, weil wir das halt aus unserem Blickwinkel sehen, aber nicht aus dessen irgendwie, dass es halt auch nur für bestimmte Leute gilt. Und das ist auch die Welt,
in der wir leben. Ja, ich stimme dir zu, so, das, ne? Das ist auch die Welt, in der wir leben, aber wenn noch nicht mal wir selber anfangen, Rechte überhaupt zu verteilen, also, ne, das ist so ein bisschen so, wir können es doch jetzt besser machen als Kant, ja? Das ist so der Punkt, ne? Man kann ja jetzt die Ideen oder das, was man so, und es gibt, finde ich, schon allgemeingültige Dinge, ne, die man so sagen kann, so Freiheit des Menschen und so, ne? Also das ist schon sowas allgemeingültiges. Ich meine, Volkssouveränität war in Frankreich auch nicht gerade der Burner, weil in der Verfassung Anfang 1791 die konstitutionelle Monarchie nämlich auch nur Männer ab 25 wählen durften, die gewisses Einkommen hatten, ne? Also das ist so, natürlich, gebe ich dir recht, wurden immer Gruppen außen vor gelassen, aber nichtsdestotrotz war das damals ein Schritt, dass man, ne, nach 1600 dann überhaupt mal ein Jahrhundert lang gebraucht hat, über ein Jahrhundert lang, um zu sagen, Moment mal, Herr Herrscher, tut mir leid, wir finden das nicht mehr so gut, ne? So, und irgendwie ist so dieser Punkt, dass wir oder viele Leute hier in so einer Weichwatte-Wunderwelt leben, ne? So, es ist wichtig, was man für Payback-Punkte kriegt, wenn man irgendwo einkaufen geht oder irgendwie so, ne? Und wenn andere Sachen passieren, dann passieren die halt immer anderen Sachen und anderen Leuten. Na, alles ist immer weg. Ne? So alles ist, alles geht einem nichts an, weil wir leben ja hier in Deutschland sanft, sauber und sicher. So, und das regt mich auf. Also, ne, mir ist total klar, dass auch nicht jeder der Typ ist, irgendwie da aufzubegehren. Aber was ich erwarte, von jedem eigentlich selber, ist, dass man sich über Dinge informiert und versucht, mehrere Seiten zu beleuchten, um seine eigene Meinung erstmal zu finden, seinen eigenen Informationsstand. Wer das nicht macht, ja, ist immer schon in der Geschichte ein leichtes Opfer für alles gewesen. So, ne? So, habe ich keine Information, habe ich kein Wissen, habe ich keine Macht, kann ich nichts dagegen argumentieren, kann ich für mich selbst mehr keine Meinung bilden und so, ne? Und ich bin selber auch ganz oft so, ne? So Sachen, wo ich so denke, oh Gott, du müsstest eigentlich viel mehr darüber lesen. Ich meine, ich bin echt spät dran bei der Aufarbeitung des NSA-Skandals. So, ne? Da war ich echt schon lange her. Na gut, jetzt habe ich sehr pathetische Reden geschwungen. Ich habe jetzt...
Ja, so... Wir sind auch super fortgeschritten.
Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt ein ganz harter Cut. Aber so seid ihr das gewohnt von uns. Deswegen liebt ihr uns. Weil jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik. Und zwar, die heißt The Question. Genau, das ist unsere Rubrik, wo wir einfach eine Frage uns gegenseitig beantworten oder über die Lösung überlegen. Und zwar habe ich mich gefragt, wie oft sollte man Handtücher waschen?
Wie oft sollte man Handtücher waschen? Wahrscheinlich öfter als ich
sie wasche. Wie oft wäschst du deine Handtücher?
Super selten, aber ich habe auch einfach super viele und dann wechsle ich immer alle die ganze Zeit durch. So. Und dann bin ich so, ah, guck mal, das habe ich letzte Woche benutzt, nehme ich mal das und dann nehme ich mal das und dann nehme ich wieder das. Also ich würde sagen, vielleicht wasche ich meine Handtücher so mal alle 3 Monate, was definitiv aber nicht oft genug ist.
Und du nimmst sie dann so random? Die, okay.
Ja. Ich habe ein spezifisches Handtuch und das benutze ich dann, keine Ahnung, 1-2 Wochen und wasche es dann so. Das ist nie so. Aber wahrscheinlich wäre das gut.
Aber hast du dann nicht irgendwie im ganzen Bad einfach Trillionen an Handtüchern?
Ja, ja.
Okay, jetzt würde mich irre machen.
Ja, kann ich auch sagen.
Super Handtuch-penetrant. Also es gibt so Dinge, da schleiche ich immer durch die Wohnung und sammle die Sachen ein. Das sind Handtücher und Geschirrtücher. Und ich besitze einen unwahrscheinlich irren Vorrat an Geschirrtüchern. Das ist wirklich exorbitant. Ich habe bestimmt 30 oder 40 Stück. Und ungelogen, das ist, glaube ich, wirklich so viel. Ich glaube, es sind eher 30 als 40. Aber naja, das war bei TK Maxx. Und da kauft man immer wieder welche und im Angebot und so. Und dann mit Handtüchern bin ich da auch ganz strikt irgendwie. Also ne, ich habe so ein kleines Handtuch für die Hände und das wechsle ich sehr häufig und wasche das von meiner tollen AEG-Waschmaschine, die wäscht das für mich. Und dann habe ich ein Handtuch fürs Gesicht und dann habe ich ein Handtuch für die Haare und dann habe ich ein Handtuch für den Körper. So, und weil das Haarhandtuch darf, ne, und der Körperhandtuch müssen getrennt sein. So, und auch das Gesichtshandtuch. Und ich hoffe immer ganz doll, dass mein Besuch nicht mein Gesichtshandtuch mit dem Handhandtuch verwechselt. Weil das wäre nicht so gut. Ich wechsle die nämlich eigentlich relativ häufig, aber ich kann ja gar nicht sagen, was für ein Rhythmus, aber ich glaube schon alle 1-2 Wochen oder sogar nur eine Woche und dann wasche ich die immer bei 40 Grad und dann kommen neue Handtücher aus meinem kleinen Handtuchschrank, die dann diesen Zweck wieder erfüllen.
Gut, ich habe auch noch eine Frage.
Du willst eine andere Frage loswerden? Ja, ich weiß, vielleicht auch so lange, bis man sie stinkt, weil eigentlich ist man ja sauber, wenn man sich mit dem Handtuch wäscht.
Ja, richtig. So. Ja, ich hatte noch eine Frage, über die ich nachgedacht habe. Es gibt so bestimmte Lebensmittel, das ist jetzt was ganz anderes, bestimmte Lebensmittel, wo ich das Gefühl habe, so, es gibt nur, entweder du liebst es oder du hasst es und es gibt nichts dazwischen. Weil es gibt ja so Sachen, ja, die isst man halt, aber da denkt man jetzt nicht so, oh mein Gott, das geilste Essen der Welt. So, ne? Und ich finde, es gibt so ein paar, bei denen das so ist. Eins ist Oliven. Weißt du, es gibt entweder hast du Oliven oder du liebst Oliven und ich habe das Gefühl, dazwischen gibt's nicht. Oder Lakritze, entweder du liebst Lakritze oder du hast Lakritze. So, es gibt irgendwie so bestimmte Lebensmittel, bei denen das so ist und ich frage mich, warum das bei denen so ist und bei anderen nicht. Also weißt du, Brot, es gibt Leute, okay, die lieben Brot wirklich sehr und es gibt Leute, die hassen Brot, aber es gibt auch Leute, die sind so, Brot ist mir egal.
Vielleicht weil also, Oliven und Lakritz so einen ganz bestimmten starken Geschmack hat. Also weißt du, was ich meine? Es ist so Brot. Gibt es ja Leute, die mögen Weißbrot oder dunkles Brot, Vollkornbrot, ne? Weiß nicht, Baguettes, keine Ahnung, irgendwie das lieber. Und Brot hat aber an sich, außer dem Brotgeschmack, jetzt keinen krassen, aggressiven Geschmack. Also ja, wenn du so ein Brot isst, denkst du nicht so, geil, ich will nur Brot. So, also du willst ja dann auch mal was drauf machen, damit das so irgendwie mehr Substanz hat. Und bei Oliven und gerade Lakritze, die beiden Beispiele, die du genannt hast, die haben einen sehr, sehr starken, extremen Geschmack. Also gerade Oliven gibt es zwar welche, die schmecken noch krasser, aber die schmeckt immer stark irgendwie und Lakritz sowieso. Also weil das so ein ganz eigentümlicher, seltsamer Geschmack ist. Also meine These ist einfach, je neutraler ein Geschmack ist, desto mehr Leute können damit umgehen und je stärker ein Geschmack wird und vor allem bei Lakritze, weil oft dieses Süßliche mit dem Salzigen zusammenkommt, desto verschieden sind die Leute und da muss man sich entscheiden, eben, ob ich es liebe oder ob ich es nicht liebe.
Mm. Ja, das ist eine ziemlich gute Antwort. Ja, so würde
okay, super, ging ja schnell. Diesmal. Wir bräuchten so eine die Sendung von der Maus-Einspieler dafür. Für diese Erklärsachen. Ja, wir sind wirklich das Recht super weit fortgeschritten, aber das läuft ja bei uns. Ich habe auch noch eine schnelle andere Rubrik, die ich eingeführt habe, und zwar. Defekt in the question. Und zwar versuche ich dann innerhalb ganz kurzer Zeit eine Sache zu erklären, die man vielleicht schon mal irgendwo gelesen hat, ja? Und zwar, heute geht es um Moores Gesetz, also wie Moore geschrieben, M-O-O-R-E-S. Und zwar war der Typ Mitbegründer der Mikrochips-Firma Intel und der hat damals als erster 1965 in einer Zeitschrift vorausgesagt, dass also wie quasi die Komponenten, die in einem Computer zusammen quasi integriert sind und Schaltkreis bilden, wachsen. Ne? Und da hat er gesagt, ja, innerhalb von 10 Jahren wachsen diese Schaltkreise von 50 auf 65.000, was ungefähr einer jährlichen Verdopplung entspricht. Und das heißt quasi, er hat gesagt, alle 2 Jahre verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit von Computern. Und damit hat er tatsächlich recht gehabt. Ja, also das ist tatsächlich so, dass dieses Moores-Gesetz bis heute noch gilt. Aber allerdings, Fun Fact, physikalisch ist es ja irgendwann nicht mehr möglich, die kleinsten elektronischen Komponenten zu produzieren. Irgendwann geht es eben nicht mehr kleiner, aus physikalischen Gründen. Und Moore selber sagt, dass er glaubt, 2025 ist das Ende davon. Dass das quasi sein eigenes Gesetz dann seine Gültigkeit verliert. Und das wird als Moores Gesetz beschrieben. Und deswegen wird auch immer gesagt, alle 2 Jahre verändert sich sowieso immer die Technik und die Computer werden kleiner und besser. Und deswegen fühlt man sich auch immer so, als hätte man den letzten Scheiß gekauft, wenn man gerade was gekauft hat.
Ja,
gut, das war diese Rubrik. Ja, dann haben wir nur noch unsere Songempfehlung und dann habt ihr es schon wieder geschafft. Das ging ja schnell.
Ja, ne? Apropos Songempfehlung, so, ich hoffe, euch ist allen dieser wunderbare neue Einspieler aufgefallen, den wir haben, so, an dem ich super hart gearbeitet habe. So, ich bin super, super stolz. Und wie ich auch schon in unserer Insta-Story gesagt habe, ich finde, wir brauchen überhaupt gar keine Playlist mehr. Wir brauchen nur noch diesen Song, den ihr jetzt alle in Schleife hören solltet, für immer. Weil das mache ich nämlich die ganze Zeit zu Hause. Ich war wirklich so glücklich.
Ich teile dieses Glück mit dir. Ich finde ihn auch richtig gut. Wir haben vorhin schon gesagt, es klingt so ein bisschen wie so ein harter Einspieler von so einer 90er-Jahre-Serie. Und danke, Wendy, dass du deine Arbeit und Zeit nur für unseren kleinen, süßen, schnuckligen Podcast da geopfert hast. Natürlich. Und hier diesen Welthit produziert hast.
Genau, der Welthit. So, das wird der Winterhit der, 2020. Ja.
Der kommt dann auf jeder guten The Dome-CD vor.
Oder Bravo Hits, genau.
Irgendwas Edition oder so.
3700.
Gibt es noch Bravo Hits? Bei welcher Nummer sind wir
keine Ahnung.
Weil die geht ja immer
eine Million.
Ne? Die Bravo Hits. Bravo Hits. Also ja, wer die 1 hat,
keine Ahnung.
Ist echt alt so. Es gibt sie noch und das ist, was ist dein Tipp?
Ich denke so, wie oft kamen die raus? Ist ja auch die Frage, die Bravo-Hits. Wie oft im Jahr? Ich kam mehrfach im Jahr, ne? Ich denke mal so 100.
Das ist gut,
100.
Das ist gut. Ich habe hier gerade das aktuellste Angebot von, ist hier von Bravo-Hits Volume 108.
Ha, das war gut. Das war gut geraten.
Okay, welcher Song sollte auf deiner Bravo-Hits 108 drauf sein?
Also genau, ich habe zwei und zwar einmal von Landy Hacked, also L-A-N-D-E und dann neues Wort H-E-K-T. Der Song heißt Wake Up und das ist die Sängerin von Manzi Girls und die ist super cool und super nett und die hat jetzt dieses Solo-Projekt quasi und hat jetzt auch einen Auftritt nächste Woche Freitag hier in Berlin, wo ich auch hingehen werde, um mir das anzugucken, also für Leute, die daran Interesse haben, so, die spielt auch live hier in Berlin zumindest, genau, da gehe ich hin und mein zweiter Song ist von meiner allseits immer geliebten Björk und zwar ist es Crystalline. Crystalline. Naja, auf jeden Fall ist der Song auf dem Biophilia-Album, was eins meiner Lieblingsalben ist. Und es ist super geil, weil es halt so Björk-mäßig weird und irgendwie, ah, süß. Und am Ende hast du einfach irgendwie so mega den Drum-and-Bass-Beat und ich find's großartig, mein Lieblingssong.
Okay, das hört sich ziemlich gut an.
Ja, super weird, hab, aber super cool.
Ich habe heute von einer meiner Lieblingsmusikinterpretinnen, also T. Peaches, zwei Songs, und zwar Talk to Me und AAXXX. Auch harte Beats, vor allem bei AAXXX. Einfacher, simpler Text, was ich immer super finde. Und Talk to Me hat unwahrscheinlich guten Sound. Und es gibt so Songs, die hörst du nur so 10 Sekunden, denkst du, der wird geil. Der wird mir auf jeden Fall gefallen. Und ich liebe solche Songs. Und und irgendwann möchte ich auch gerne mal live sehen. Deswegen kommt die auch mit auf unsere Playlist. Also nochmal Werbung für die Playlist. Hauptsache man kann dancen. Ich überprüfe jetzt auch endlich nochmal diese Berechtigung, weil immer noch Leute sagen, die finden die nicht. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Mhm. Ansonsten, heute war das Thema, habt ihr bestimmt mitbekommen, Leben im Dauerangebot. Als heutige Motto des Podcasts. Wenn ihr jetzt denkt, wie ist denn wieder Cutie auf diese intellektuelle Kackscheiße gekommen? Bei Juli C. gibt es einen sehr schönen Satz, und zwar, den sagt ihr Bruder Max, das Leben ist ein Angebot, das man auch ablehnen kann. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Leben im Dauerangebot, es ist immer im Sale. Irgendein Sale gibt es immer für irgendwas, Leute. Irgendein Sale gibt es immer für irgendwas. Und wenn es für Freundlichkeit ist, ne? Das ist ja immer im Angebot. So. Ja, das war's mit euren freundlichsten Podcasterinnen ever. Ist ja
genau, mir so nochmal aufgefallen, Welt, dass
alle Leute jetzt Podcasts machen. Alle. Also wir sind ja schon spät eingestiegen, aber ich habe das Gefühl, ich habe vorhin Dschungelcamp angeguckt und sogar, es gibt einen RTL Now Podcast. What the fuck?
Das
wird immer nur noch härter, so sich das. Ich hoffe, das ist immer wieder out und wir überleben noch. Nachdem Charlotte Rhodes Party irgendwie flöten gegangen ist, fest und flauschig flöten gegangen, gemischtes Hack. Den gibt's alles noch. Herrengedeck. Ja, das war's. Und
das war's. Okay. Und uns. So, also solltet ihr jetzt einfach alle uns hören. Und Ende. Genau.
Adieu.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.